Stadtland. Stadtland.
Der Podcast.
Stadtland. Stadtland.
Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem queeren Podcast aus Berlin.
Ja, da sind wir wieder.
Das war aber auch ein Einstieg.
Patrick. Ja, ich war ein bisschen verwirrt.
Das war wie ausrutschen.
Ich habe überlegt, soll ich noch etwas am Anfang machen? Und dann habe ich überlegt, was könnte ich am Anfang machen? Das war so eine kurze Zehntelsekunde,
ja.
Wo ich dann dachte, nee.
Ist dich gerade ein Nagellack, der ist aber toll.
Gell? Sieht geil aus.
Das ist so ein bisschen Reggae-mäßig.
Reggae?
Ist das nicht grün, gelb, rot ist doch nicht, ist das nicht von Dings, Jamaika? Schwarz würde noch fehlen jetzt, ne?
Ah, das weiß ich gar nicht. Gut, weißt du mehr als ich.
Gold, schön.
Ja, ist Neon-Pink, Neon-Grün, Neon-Gelb.
Das ist
und
wirklich
Gold.
Neon?
Ja.
Sieht gar nicht Neon aus.
Das sieht man jetzt nicht so sehr.
Ah, okay, weil. Okay.
Schön. Und irgendwie ist der auch matt geworden, was so ein bisschen doof ist. Aber da muss ich was erzählen. So. Okay. Warte, jetzt kommt's.
Oh Gott.
Ich habe die Fingernägel schön lackiert.
Ja.
Ja. Und dann habe ich heute mein Singlet angehabt und das Singlet ist weiß.
Ja.
Und habe ich das Singlet ausgesucht und war total verschweißt und verstinkig und so. Und das hatte halt so, kennst du das, wenn dann so gelbe, braune Flecken drin sind?
Ja, ja.
Und ich dachte halt, okay, Patrick, ich liebe dieses Singlet, das gab es irgendwann mal bei Uniqlo.
Ja.
Und das war so ein ganz dünnes, das gab einmal so eine Airism, hieß es. Das gibt es jetzt leider nicht mehr. Und ich habe mir damals ja nicht genügend gekauft, was ich wieder gelernt habe, wenn ich irgendwann ein Produkt habe, das es richtig toll ist und das richtig gut finde, das musst du einfach 2, 3, 4 Mal kaufen, weil das gibt es halt nicht mehr. Naja, und dann habe ich mich so geärgert und dachte, diese braunen Flecken kriege ich doch irgendwie raus. So. Dann dachte ich, oh, ich habe noch Bleach da. Oh. Dann bleach ich doch einfach mal dieses Hemd. Mhm. Weißt du, was ich vergessen hatte, als ich das mit Bleach gewaschen habe? Dass der Nagellack auch weggeht, wenn man Bleach nutzt und probiert, ja, irgendwelche Singlets zu reinigen. Hm. Jetzt habe ich einen rosaroten Flecken drauf, hinten auf dem Ding. Das hat mich so geärgert. Jetzt habe ich es nochmal in die Waschmaschine gepackt, habe nochmal Bleach reingemacht. Es ist ein bisschen besser geworden, aber ich habe hinten immer noch einen rosa Fleck.
Also ich kann dir für die Zukunft einmal einen kleinen Tipp geben, Patrick. Wenn du mal irgendwas hast, was so weiß ist und du gerne wieder weiß haben möchtest, bitte nimm keinen Bleach, das ist nämlich nicht gut.
Nee?
Nein. Dann kaufst du die Oxypower. Da gibt es extra für weiß, Oxypower. Und dann machst du die Oxypower in die Waschmaschine mit rein.
Okay.
Das mache ich zum Beispiel immer, auch ein Tipp, immer in jede weiße Wäsche, ich wasche ja weiß, ich habe ja viele weiße Socken, weiße T-Shirts, weiße Sachen, mache ich immer 2 Löffel Oxypower mit rein, weiß. Okay. Immer, bei jeder Wäsche, immer. Und meine Socken bleiben, bis sie kaputt sind, immer weiß.
Okay, das habe ich noch nicht probiert. Das Problem ist, ich habe halt ganz wenig weiße Klamotten. Ich habe vielleicht ein Singlet und habe 2 weiße T-Shirts.
Ja.
Der Weiß trägt einfach auf, deshalb trage ich kein Weiß.
Wow.
Ich will ja eine schlanke Figur haben.
Aber wenn es ein bisschen weiter geschnitten ist, trägst du nicht so auf.
Ja.
Hast du keine weißen Socken?
Ich habe keine weißen Socken, ich trage nur bunte Socken.
Ja, ja,
Und ich habe keine weißen Klamotten.
Aber kauf dir mal Oxypower. Ja, ja, das kostet 2 Euro.
Ich weiß, aber eine weiße Waschmaschine, ich habe eine Waschmaschine mit einem T-Shirt und einem
Aber wenn du halt dann mal was brauchst. Ne?
Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, wer kommt auf die Idee, mit Bleach ein weißes T-Shirt zu waschen, der sich gerade in die
Wieso hast du eigentlich das Bleach in die Waschmaschine gemacht?
Ich dachte, ich soak das so ein bisschen ein in der.
Pass mal in meine Waschmaschine.
In meinem Sink.
In dem Spülbecken. Aber machst du, wenn du es in der Waschmaschine machst, dann hast du gar keinen Kontakt mit dem Bleach-Zeug.
Ja, ich bin halt dumm.
Nee, du bist nur dumm. Das hat ja nicht mit Dummheit, sondern Unwissenheit.
Ja, mir kommt es einfach. Und jetzt ist der Nagellack, siehst du, jetzt ist der aber so matt geworden, was ich eigentlich mag. Der glänzt jetzt nicht so, der ist so ein bisschen matt.
André matt?
Ja. So, warte. Wie Sandra.
Sandra,
oh, das müssen wir vielleicht piepen. Die Nachnamen.
Kann man das sagen? Das sind unsere Freunde.
Ja, aber das ist ja. Nein, weil die sagen wir immer mit Vor- und Nachnamen.
Ja, und der Witz ist ja, dass unabhängig von uns Menschen, die wir gar nicht kennen, das genauso machen.
Ja.
Ja.
Ja, ist lustig. Ist mir neulich wieder aufgefallen.
Ja.
Okay, vielleicht müssen wir einen Piep hinmachen, aber das ist egal. 2 Wochen sind vorbei. Es ist schön, wieder hier auf der Couch zu sitzen. Mir kommt es aber vor, als sind 5 Wochen vergangen oder so. Kommt es dir auch so vor?
Ja, voll.
Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal zusammen saßen, weil irgendwie ist da so viel Zeit vergangen und irgendwie ist so viel passiert. Und ich merke, wenn im Leben viel passiert, dass dann einfach es dir vorkommt, ja, dass es viel, ein viel längerer Zeitraum ist.
Ja.
Normal sind es nur 2 Wochen.
Ja, bei mir ist auch so viel. Also wo waren wir? Wo war ich schon jetzt überall in den letzten 2 Wochen?
Ja, wir waren beide auf der Nechuans.
Ja.
Nechuans de Gauchuans.
Ja.
Ja.
Ich habe ja gehört, dass die Pride gar nicht so doll war. in Berlin. Ja. Da waren wir ja nicht.
Ja, waren wir leider
nicht.
Obwohl ich schade finde, weil ich dachte, ich hätte Bock mal wieder auf eine Pride, mal so ein bisschen.
Ach, ich war in Madrid, das war so toll.
Ja.
Madrid Pride war so toll.
Ich würde gerne auch mal wieder Berlin, aber mal gucken, wie das in den nächsten Jahren ist.
Naja, wenn es immer im gleichen Wochenende ist wie unser Festival, dann ziehe ich natürlich immer das Festival vor. Obwohl ich ja glaube, dass wir ja viel bunter und queerer gefeiert haben, da auf dem Festival, was ich auf der Pride, weil ich da gesehen habe. Aber naja.
Shade. Kommen wieder die Hassnachrichten. Ja, die Pride war sehr bunt.
Ja,
okay. Und da muss nicht immer nur bunt sein, um Pride zu sein.
Nee, das stimmt.
Das kommt ist, nämlich das, auch. Das muss ich gleich sagen.
Das stimmt.
Sonst gibt es wieder einen Shitstorm. Ich bin jetzt sehr bedacht,
dass ihr sehr überlegt.
Genau, ich bin sehr überlegt. Auch Menschen, die schwarz angezogen sind und Gothic, die können auch Pride sein.
Na klar, ja. Natürlich.
Ja.
Natürlich.
Alle Menschen.
Alle Menschen. Oder nackt können sie auch sein.
Ja, sehr geil.
Ja.
Da haben wir Bock zu. Mhm. Apropos nackt. Ich war in der Sauna.
Oh.
Und ich habe
echt. Aber das habe ich gehört.
Ja. Mhm. Und ich habe so viele nackte, dicke Schwänze gesehen.
Dicke Schwänze?
Dicke Schwänze.
Okay.
Und die waren manchmal so dick in einem unerregierten Zustand, wo ich dachte, krasse Scheiße, habe ich noch nie gesehen. Mhm. Da war ich echt überrascht.
Okay.
Ja, aber ist wahrscheinlich so in Brandenburg, vielleicht haben da die Männer einfach dicke Schwänze.
Weißt du, was die Leuten da füttern?
Ja.
Man weiß das ja nicht.
Das fällt mir dazu ein, zu nackt tanzen und Schwanz. Gut, wir haben euch versprochen, wir machen eine Folge über ein Thema, das euch gerade interessiert. Und es ist ein Thema, das uns auch interessiert, weil es ist in aller Munde. Mich betrifft es, dich betrifft es, unsere ganze Community betrifft es. Und zwar geht es um die Affenpocken. Mhm. Affenpocken gibt es noch einen anderen Begriff dafür, weil irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich das einfach so, irgendwie so ein bisschen diskriminierend.
Die heißen so, aber die heißen so.
Ja. So wie Schweinepest und Vogelgrippe.
Die heißen einfach so, Affenpocken. Ja.
Und weil wir einfach drüber sprechen möchten und einfach um euch zu informieren und Fragen zu beantworten und
auch mal irgendwelche urbanen Legenden aufzuklären, die sich so durch die Gesellschaft bewegen.
Genau. Und man muss ja sagen, es ist ja, wird ja echt wieder gehandelt als die Schwulenseuche wieder. Mhm. Viele Menschen, die in den 80er Jahren und Beginn 90er Jahren die AIDS-Krise mitgemacht haben, die haben gesagt, sie fühlen sich total getriggert und total erinnert. Es gibt immer noch zu wenig Impfstoff, die Leute wollen sich impfen lassen, aber irgendwie überall auf der Welt sind sie nicht hinterher. Und ja, deshalb haben wir gedacht, wir sprechen drüber.
Ja.
Wir laden uns, na klar, wieder einen Spezialisten ein, Dr. Martin Viehweger. Den kennt ihr sicherlich aus unserer Folge über HIV und PrEP, aus unserer Folge Geschlechtskrankheiten, aus und unserer Folge
Substanzkonsum.
Und dann haben wir noch eine Folge gemacht.
Chemsex.
Chemsex. Sexualisierter Drogenkonsum.
Ja, genau.
Der wird zu Gast sein bei uns und wir freuen uns richtig, dass Martin wieder da ist.
Ach, ich freue mich hart
auf Martin. Und ich bin gespannt, was er so zu erzählen hat, weil es ist ja schon ein bisschen vergangen, seit er da war. Aber bevor wir anfangen, fangen wir an mit unserem Social-Media-Post der
Woche. Von A
bis Z.
Stadt,
Land,
Social,
Media.
Ja.
Genau, der SMPDB, so wie ich das so gerne sage, Hashtag. Darf ich heute anfangen
mit meinem
Social Media Post der Woche? Mein Social Media Post der Woche ist super lustig, weil ich hab's gesehen und da musste ich sofort an dich denken. Und ich denke, wenn eine Person mich versteht,
ja, okay, jetzt
wenn
kommt.
Er das sieht denkt, ich will es auch unbedingt tun. Ich will es machen.
Jetzt kommt's.
Mir kribbelt's in den Gedärmen bis in die Hoden, bis dein Prinz Albert vibriert. Dachte ich, das ist du.
So. Oh, jetzt bin ich gespannt. Okay, ja.
Warte, ich mach mal hier. Man hört eine schreiende Person, warte.
Ach, großartig, habe ich gesehen. Ja, das kenne ich. Ja,
das kannst du
sofort machen. Ja, klar.
Also man sieht eine Frau. Ich identifiziere sie jetzt mal als Frau. Ich weiß nicht, wie ihre Geschlechteridentität ist. Ja, rutscht runter, eine Rutsche. Und dann fällt sie ins Bällebad rein. Ungefähr, es geht schon ziemlich lange.
3 Meter sind es bestimmt.
Mehr, 4 Meter.
Ah, ich finde es geil. Aber da gibt's noch viel krassere Videos.
Echt?
Kennst du das eine, wo die Asiatin geschossen wird?
Nee.
Die schießen die. Die ist auch in so einem Ding und dann ziehen die so zurück und dann lassen die, dann fliegt die richtig hoch, in hohem Bogen, auch in so ein Bällebad.
Ja.
Und es gibt eins, wo so eine ganz lange Rutsche ist, wo auch so jemand in so ein Bällebad reinfliegt. Da gibt's ganz viele Videos von.
Also es ist halt Plastik pur, es ist eine Plastikrutsche, sie sitzt in Plastik drin und sie fliegt in Plastik rein und dann gleich
geil.
Die Leute, wie sie sich
helfen
sozusagen
gleich
retten,
raus,
damit die hier keine Panik kriegt.
Ja.
Aber ich dachte so, ich will gerne in so einen Park, wo man sowas machen kann.
Ja.
Und da merke ich einfach so Plastic Fantastic. Ich bin ja Rutschen-Fan, du ja auch.
Ja.
Und naja, Karussell und Achterbahn ist nicht so meins, da wird es mir einfach schlecht. Aber sowas finde ich halt mega geil.
Ja.
Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, dass wir so doll gerutscht haben, dass ich meine Badehose
aufgelöst
habe?
Da war ich doch dabei.
Ja, ich weiß, aber
bitte. Ach so. weiß ich nicht mehr.
Als wir in Portugal in einem
Rutschpark
waren.
Ja, im Wasserpark.
Genau. Und weißt du, wenn die dann runterfährt, wenn ich das zum allerersten Mal gucke, dann habe ich so ein kleines Kribbeln so im Bauch
ja.
und es geht dann so in den Genitalbereich. Weißt
du, die muss dann nachher total elektrisch geladen sein, wenn die da rauskommt.
Mega.
Auf dem ganzen Plastik.
Mega. Und da wollte ich dich fragen, ob das auch so gibt, wenn du manche Videos guckst oder auch so Fail-Videos, wo ja, die voll. Irgendwie sich verletzen, dass ich, das ist innerlich bei mir, da zieht sich irgendetwas zusammen.
Ja, ja, na,
beim ersten Mal und beim zweiten Mal nicht.
Ja, auch bei den Scheiß-Videos wurde da einen so erschrecken mit.
Ja.
Ja, nee, voll total.
Gut. Und das wollte ich einfach mit euch teilen, weil vielleicht seid ihr auch Menschen, die gerne noch Kind sind und die gerne, oh, ich muss es mal ausschalten, die schreit
weiter.
Die gerne noch Kind sind und die einfach auch gerne, ja,
solche Tanzsachen. Ich liebe das, so Scheiß mache ich immer gern.
Ja. Und weißt du, was mir jetzt da gerade einfällt? Wollen wir mal in dieses Bouncy-Ding gehen, wo man so hüpfen kann in Berlin, diese Burg? Nicht dieses Burg, das gibt so ganz viele Trampolin-World oder sowas.
Ja.
Das haben wir auch noch nicht gemacht.
Ja,
das müssen wir mal machen.
Gerne.
Genau, auf sowas habe ich Bock. Und um mit euch das zu teilen oder ob ihr das auch gut findet, dachte ich, das ist mein Social Media Post der Woche, weil ich glaube, wir müssen öfters mal ein bisschen unseren Stock aus dem Arsch ziehen und mal ein bisschen Spaß haben, weil in letzter Zeit habe ich das Gefühl, wenn ich mich mit Menschen treffe, ist immer alles so ernst und einmal sind alle so auch teilweise angespannt, auch in Konversationen, weil niemand was falsch machen möchte. Und ich denke, ich glaube, manchmal müssten wir einfach mehr rutschen und Spaß haben und einfach auch die ganze Freude nicht vergessen.
Ich will ja immer noch diese Folge machen über das innere Kind.
Ja.
Das ist nämlich das innere Kind.
Ja.
Dass man sich das bewahrt. Mhm. Weißt du, das ist ja sowas.
Ja.
Weißt du, so doof sein, ja. rumspringen und keine Ahnung.
Wie. Und es gibt viele Menschen, die machen das nicht mehr.
Nee.
Ich habe das wieder gemerkt, als wir auf dem Festival waren, da war ich halt total albern und habe halt hier Gas gegeben und die Leute haben immer so geguckt und ich so, Mensch, wir nehmen uns doch alle nicht, also zumindest ich nehme mich nicht ernst und ich habe einfach Spaß und manchmal muss das einfach auch raus aus mir. Wenn du das immer unterdrückst und immer unterdrückst und immer unterdrückst, hey, sorry, dann würde ich auch eine Fresse ziehen und würde manchmal denken, okay, die Welt ist scheiße und, weißt du?
Nee, total, bin ich ganz bei dir. Ich finde, das hält einen ja auch jung, wenn man im Kopf jung bleibt.
Ja, genau. Gut, Absolut. Was hast du denn für einen
Social Media? Ich habe heute einen Social Media Post der Woche mitgebracht, der ist halt immer so ein bisschen cheesy und so ein bisschen cringy, wenn ich mir meinen eigenen Post vorschlage.
Oh.
Aber mein...
Das habe ich noch nie gemacht.
Das mache ich schon, glaube ich, zum zweiten Mal schon. Aber ja, ist halt so. Ist mir halt wichtig. Ich hatte die Woche ein Bild gepostet, wo ich nach meiner Affenpockenimpfung zum Thema Affenpocken, ich finde es immer cool, das geht mir selber so, wenn ich Leute sehe, die ein Bild posten, wo sie nach der Impfung und einfach für die Impfung so ein bisschen Werbung machen.
Mhm.
Es gibt ja, wie wir wissen, ja viele, viele Impfgegner und viele Leute sind unsicher und viele Leute wissen nicht und keine Ahnung. Und ich finde es immer wichtig, dass man eine gewisse Reichweite hat, dass man sich auch für sowas stark macht.
Darf ich raten? Es kamen dann irgendwelche negativen Kommentare, die dann gesagt haben, warum kriegst du die Impfung?
Ich kann dir gar nicht sagen.
Warum bist du zuerst? Bla 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 bla, du Slut, du Hure. Ja. Sowas bestimmt, oder?
Es ist ja so, dass, und mir ist ja durchaus bewusst, welche Außenwirkung ich habe und wie ich mich präsentiere und was ich über mich erzähle und wie ich so lebe. Da bin ich ja immer offen und ehrlich. Und deshalb habe ich halt gesagt, ich hatte ja geschrieben, please be good ho und lass dich impfen.
Mhm.
Also alle, die halt rumhuren, wie ich, lasst euch bitte impfen.
Mhm.
Seid so verantwortungsbewusst. So, das war meine Message an das Ganze. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Nachrichten und Kommentare darunter waren. Und bei mir ist ja immer so, ich gebe ja dieser ganzen negativen Scheiße bei meinem Instagram keinen Raum.
Mhm.
Und ich gebe auch Menschen, die negativ sind, keine Plattform auf meinem Instagram. Heißt, ich lösche die Kommentare immer und blockiere die dann. Aber die Anzahl an negativen Kommentaren und Nachrichten, die ich gekriegt habe, war, also ich bin selten sprachlos, da war ich sprachlos. Dass jemand hat geschrieben Fag, also Faggot, jemand hat geschrieben irgendwie Homoseuche, irgendjemand hat geschrieben, dann hat irgendjemand geschrieben, then don't be a hoe, also Slut-Shaming und so. Also die Liste ist super lang. Und dann ist mir wieder klar geworden, wie wichtig das ist, dass wir uns dafür einsetzen und das stark machen für sowas, weil Menschen, die sich vielleicht unsicher sind und die nicht so sind wie wir, die sich selbstbewusst und das nicht zu Herzen nehmen, die lassen sich von so Sachen beeindrucken, lassen sich lieber nicht impfen oder sind nicht ehrlich oder ehrlich, wie sie leben. So.
Mhm.
Und das hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Einen Tag die Woche, wo ich dachte so, wow, die Leute sind echt, und es sind immer so Trolls mit Profil mit 0 Bildern und 2 Followern und das sind ja immer so, ne?
Mhm.
Einer war dabei, der geschrieben hat, dann don't be a hoe, war einer mit ganz vielen Followern, den kennt man auch, aber ist egal wer, aber den habe ich auch blockiert. Ich gebe dem Ganzen keinen Raum. Ich könnte es auch stehen lassen und sage, ja, guck mal, so, das will ich aber nicht, ich will denen keine Plattform bieten. Und es sind auch, unter anderem auch, also was man halt so, wenn es Profile waren, die mehr hatten, auch immer schwule Männer, die dann so Sachen geschrieben haben. Ja, und das ist ja beim alten Thema, ne, so, aber ich lasse mich natürlich nicht unterkriegen und mir ist das auch egal, mir macht das auch nichts aus, ich bin es ja gewohnt, aber gerade zu dem Thema waren auch viele Impfgegner, ne, die dann irgendwas mit gegen das Impfen und Impfen und das. Und einer hat, das habe ich drin gelassen, einer hat kommentiert, irgendwie, ja, in Hamburg irgendwie gibt es keine Impfung, und hat einer drunter kommentiert, ja, ist es sowieso fraglich, also jetzt im Wortlaut weiß ich jetzt immer genau, aber so im Sinne, ja, es ist sowieso fraglich, weil das ist ja ein Pflaster am Arm. Und dann hat, weil ich habe ja nur einen Arm, ich habe ja ohne Oberarm gekriegt. Und es ist halt eine Impfung, die wird subkutan geimpft, das ist keine intramuskuläre Impfung. Heißt, also, Subkutangewebe kannst du am Bauch, am Arm, am Bein, überall, wo subkutan, also diese ersten Hautschichten, ne?
Ja, so. Wird sozusagen gekratzt und dann rein?
Nee, das ist eine kleine Nadel. Ja, genau. Also es ist eine subkutane Impfung, es ist keine IM, die kann man überall hin machen. So. Und der hat aber behauptet, der hat quasi das so suggeriert, dass ich quasi das gefaked hätte, diese Impfung, dass es gar nicht gestimmt hat, dass ich geimpft wurde, weil das normalerweise ja in die Bauchfalte gespritzt wird. Was völliger Schwachsinn ist. Das kann man natürlich auch in den Bauch,
was ist, wenn
in
du Bauchfalte, keine Bauchfalte hast?
Du kannst es auch in den Bauch spritzen, du kannst es in den Arm, subkutan gibt es überall am Körper. Und dann habe ich auch geschrieben, ich finde es ziemlich fragwürdig, dass du suggerierst, ich würde das alles nur faken. Weißt du, so diese, das, mit der Impfung. So Sachen, das ist wirklich, die Leute, es ist der helle Wahnsinn.
Mhm. Naja.
Also Leute, lasst euch impfen, wenn ihr, so wie ich, wenn ihr so ein Lebenslab wie ich und ihr viele wechselnde Sexualpartner habt, ja, nachher mache ich noch drüber reden. Sicherlich, aber lasst euch impfen. Es hilft. Man hat nach einer Impfung, nach 3 Wochen, glaube ich, schon 85% Schutz. Kann ja Martin nachher nochmal erzählen. Oder 83%. Aber man muss halt auch, und ich muss halt auch sagen, ich habe halt mich einfach auch zurückgehalten in den letzten Wochen mit allem. Muss ich auch dazu sagen. Ja,
hat jeder irgendwie.
Es war jetzt auch für mich, für meine Verantwortung, das auch, ne, dass man jetzt nicht lebt wie vorher, sondern einfach, dass man sich ein bisschen zurückhält und dass man jetzt nicht so unterwegs ist wie sonst. Ja, aber egal.
Übrigens,
das ist mein Social Media Post
der Woche. Ja, finde ich gut. Übrigens, Social Media Post der Woche. Wir hatten ja vor, keine Ahnung, 6 Wochen den Social Media Post gemacht. Pride ist für die Sexworker, Kink, BDSM-Menschen.
Ja, ja, ja.
Und ich habe das ja repostet,
ja,
weil ja Christiana Krawice, kenne ich gar nicht.
Katja Krasowitsch.
Ja, genau. So einen Post gemacht hatte, es wäre so schlimm, wenn Menschen, die ja SexworkerInnen sind oder wenn die sich nackt sind oder BDSM sind, auf dem CSD vertreten. Und hat
gleich wieder pädophil und so.
Genau, und hat hier gleich wieder irgendwie
ausgeteilt.
Und dann hat unsere liebe Kollegin Barbie Breakout ja einen schönen Post gemacht. Und darüber haben wir ja gesprochen vor 6 Wochen.
Ja.
Und ich wusste das schon irgendwie, wenn die CSDs sind, ein Thema wird. Und dann fand ich es total schön, dass die Menschen den Post nochmal gesehen haben, nochmal geteilt haben und nochmal geshared haben. Weil ich glaube, das ist echt wichtig, einfach zu sagen, woher das kommt und dass solche Menschen ja an der Vorfront standen.
Naja, und halt das halt auch einfach, das habe ich auch nochmal gesagt, das war auch gut, dass du es nochmal gepostet hattest, weil das war ja auch dein Social Media Post der Woche damals, dass einfach der CSD auch keine Familienveranstaltung ist.
Ja.
Das ist kein Familienfest, auch wenn da irgendwie alles mit Regenbogen, Bunt und Einhörnern ist. Nee, darum ist es eine Demonstration, und es ist eine Demonstration für Rechte für alle Menschen, die in den Regenbogen reingehören. Und das, da kann man Kinder mitnehmen, aber da muss man den Kindern auch erklären, wenn man irgendwie nackte Menschen sieht, dass es halt einfach dazugehört. Das muss man den Kindern dann sagen, finde ich.
Ja.
Und das ist nicht meine Verantwortung, den Kindern irgendwas zu erzählen, das ist die Verantwortung der Eltern.
Preach.
Das ist wirklich so.
Ist so. Nein, ist so.
Und das ist auch nicht die Verantwortung der nackten Männer, auch nicht die Fetischleute in Hundemasken.
Ja.
Das ist nicht deren Verantwortung. Und dann ärgere ich mich einfach, wenn so Hohlbirnen wie die Katja Tralala da, aber den CSD nutzt, um ihre neue Limo zu promoten auf einem eigenen Truck. Und damit sie halt irgendwie mit ihrem tollen irgendwie Regenbogenkleid da auf der irgendwo stehen kann und sich präsentieren kann und selber sich überall nackig macht auf allen Instagram-Posts, was total in Ordnung ist. Ich meine, ich bin es ja auch. Aber ich stelle mich da dann nicht hin und sage, aber die sind aber böse, die sind pädophil, die dürfen da nicht sein.
Ja.
Wer ist denn sie bitte?
Ja.
Wo kommt sie denn her?
Ich habe keine Ahnung, was sie macht, wer sie
tut. Ich auch nicht.
Wir sind einfach zu alt.
Ich bin nicht so alt, ich bin einfach, mein Niveau ist nicht so niedrig.
Ja. Und es spiegelt halt teilweise auch noch die Gesellschaft wider, was die Gesellschaft davon hält. Und auch in der Christiana Krawice,
Katja
Krasavici, der spiegelt halt auch nochmal wieder letztendlich, wie die Gesellschaft dazu zu dem Thema steht. Und die ist halt einfach, muss ich einfach sagen, so hohl, dass sie das wiederholt.
Und wenn ich wenn ich ein IQ von einer Scheibe Käse habe, dann muss ich manchmal einfach auch meine Klappe halten, dann sehe ich einfach gut aus und präsentiere mich so, aber einfach und verkaufe meine Blubberbrause da für irgendwas, ist total in Ordnung, aber ich kommentiere solche Sachen nicht. Ich halte einfach meine Klappe.
Und wenn ich es mache, dann gucke ich doch erstmal jemanden in der Community, der selber Teil von der Community ist, spreche ich mal an.
Aber ich glaube, sie ist tatsächlich, sie ist, glaube ich, bisexuell.
Echt? Ah, okay. Mhm. Sorry, Katja. Wusste ich nicht.
Pff,
Guter
News. Ist mir auch total egal.
Mach's, aber dann informier dich.
Und dann ist es ja umso schlimmer, dass es so denkt.
Dann informier dich.
Also ich finde ja dann umso schlimmer, dass es so denkt.
Genau.
Also entschuldige bitte mal. Also
Stigmatisierung in der Community ist einfach.
Geht überhaupt gar nicht. Geht überall. Also man möchte im Strahl kotzen. Aber dass es aus der einen Community kommt, ich sage es ja nochmal, ist verwundert mich nicht.
Ja. Ja. Gut, dann Social Media Post zu Ende und dann
kommt Martin.
Juhu. Okay, jetzt ist er hier, der liebe Martin, auf der Couch.
Oft kopiert, niemals erreicht. Dr. Martin Viehberger, der Mann, dem die Podcast-Jünger vertrauen.
Ja.
Aber das ist ja doch ihr.
Die queeren Menschen vertrauen.
Uns ist gerade aufgefallen, dass du heute tatsächlich in der 5. Folge dabei bist.
Wow, ja. A handful.
Ja.
5 Folgen mit dir.
Ja, eine Handvoll Martin Viehberger.
Schöne Reise. Es hat irgendwann angefangen, 2018, glaube ich. Oder nee, 2019. Und jetzt sind wir schon bei 2022.
Und ich muss ja wirklich sagen, dass die Folgen, die du dabei warst, auch mit Biggie, das sind eigentlich meine Lieblingsfolgen. Vor allem diese mit Geschlechtskrankheiten, die habe ich mir so oft angehört, weil die ist so witzig geworden. Was habe ich da gelacht in der
Folge, wo man denkt,
ist ja eigentlich totales trockene Thema ja eigentlich, ne? Aber es wird ja halt einen Spaß, das war so witzig. Ja.
Das stimmt, mit den STDs zum Schluss will man gar keinen Sex mehr haben. Ja. Aber drüber reden macht irgendwie schon oft
Spaß. Ja, und weil Patrick auch so vorbereitet war, und ich hatte das Gefühl, Patrick weiß mehr als du über die ganzen Krankheiten.
Ich war halt vorbereitet.
Unser Hypochonder.
Nee, der war damals, das war noch ein anderer Papa.
Patrick ist so aufgeblüht da drin, in diesen ganzen Krankheiten.
Ja, ich liebe das. Ja. Medizin ist super spannend. Wir haben immer noch keine Folge über Darm gemacht, weil wir hatten ja dann irgendwann mal beim Darm gelandet und das war ja dann nochmal ganz anders. Aber wir haben dich eingeladen, weil es geht um die Affenpocken. Affenpocken in aller Munde, stigmatisiert. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, auf der ganzen Welt wird es schon wieder als Schwulenseuche behandelt. Viele Menschen, die die HIV-Krise mitgemacht haben, werden wieder getriggert und ja, weil Erinnerungen hochkommen, wie es damals mit HIV, wie damals umgegangen worden ist. Und ja, wir haben gedacht, wir wollen jetzt mal ein bisschen aufräumen und ein bisschen Informationen rausspreaden. Was soll ich tun? Woher kommt's? Und da bist du einfach die beste Person, weil du dich sicherlich sehr gut damit auskennst.
Na, hoffen wir. Ja.
Wie fangen wir denn jetzt am allerbesten an? Wollen wir mal?
Was sind denn die Affenpocken eigentlich?
Genau. Das sind Viren.
Ja. Mhm. Und wo kommen die her?
Du meinst so richtig, richtig ursprünglich? Ja, ursprünglich?
Kommen die wirklich vom Affen?
Aber ich meine, ich hatte bis dato noch nie was von Affenpocken gehört.
Ja, also das sind ja Orthopox-Viren und die sind quasi diesmal wie so eine Art Weiterentwicklung. Das hatten wir jetzt quasi auch mit Covid ja auch alle verstanden, dass sich so ein Virus ja auch entwickelt.
Ja.
Das sind quasi so eine Weiterentwicklung von den Smallpox-Viren.
Okay.
Deswegen greift ja die Impfung, jetzt steigen wir schon steil ein, deswegen greift ja die Impfung quasi von den Smallpox wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil auch für die Monkeypox.
An die nicht englischsprachigen HörerInnen, Smallpox in Deutschen sind normale Pocken, Windpocken? Wasserpocken? Es gibt ja verschiedene Pocken. Deshalb frage ich, was sind die Smallpox? Die sind einfach nur klein.
Das ist noch eine gute Frage, denn viele fragen mich ja, hey, ich hatte damals diese Windpocken, bin ich denn dann auch geschützt? Nee. Mm. Pocken ist ja eigentlich nur so ein Begriff, der quasi eine Hauterscheinung versucht zu beschreiben. Mm. Quasi so eine Effloreszenz, so nennen wir das, dass auf der Haut da was entsteht, ein Bild entsteht, was meistens eruptiv ist, sprich da ist irgendwie so ein Bläschen vorher gewesen und zum Schluss entsteht ein Krater.
Ja.
So. Mm. Und dieses Bläschen ist gefüllt mit irgendwas und der Krater kann recht tief werden. Mhm. Das ist übrigens auch so eine Form der Komplikation, dass diese Ulzerationen, so nennen wir das ja, doch recht tief sein können und auch sich infizieren können und schmerzen.
Mhm.
Daher kommt die Idee des der Pocke, weil die Windpocke hat das ja auch so ein bisschen,
ja.
Aber sind unterschiedliche Viren. Windpocken haben mit den Affenpocken jetzt gar nichts zu tun.
Okay. Und jetzt, aber wo kommen jetzt die Affenpocken her? Also irgendwo müssen die ja aufgetreten sein zum ersten Mal und wie kam das jetzt zu uns?
Ja, also es gibt so ein paar Untersuchungen und wenn man sich das genau anschaut, es ist immer so schwierig, über so darüber zu sprechen, wo was quasi originär herkommt, damit wir niemanden stigmatisieren.
Ja.
Man muss generell sagen, dass diese Pocken sich vor allem, die kommen vor allem daher, wo viel gereist wird.
Ja.
So, dass die irgendwo auf der Welt quasi einen Ursprung haben, das ist klar.
Ja,
oder ist das kann man vielleicht gar nicht so genau sagen. Mhm. Gibt es so ein paar Ideen dazu? Das fände ich jetzt total irreführend,
ja,
wenn wir da jetzt einfach irgendwelche Länder wahllos rauspicken. Ja. Aber es gibt gute Überlegungen und es gibt auch Länder, bei denen das recht früh schon aufgetreten ist und die haben sich schon extrem gut damit befasst.
Ja.
Das ist zum Beispiel Nigeria und die haben ein extrem gutes Protokoll, von dem wir quasi lernen konnten, wie man quasi damit umgeht, wie man es diagnostiziert, wie man es so sieht.
Ja.
Man muss aber sagen, ursprünglich kommt das daher, dass wir halt sehr viel reisen auf der Welt und wir vor allem auch mit unserem Körper viele körperliche Kontakte mit anderen Menschen halt ja auch eingehen. So das ganze Polyleben trägt dann sicherlich dazu bei, dass wir viele Keime hin und her schieben.
Mhm. Also die Globalisierung und die Offenheit, die offenen Herzen trägt na klar bei, auch solche Erkrankungen weiterzutragen, oder?
Sagen wir so, es trägt dazu bei, dass wir uns austauschen.
Okay.
Und der Austausch ist natürlich auch total sinnvoll und total gut, denn nur wenn man sich austauscht, entsteht ja auch so ein ganz diverses Bild und auch von unserem Mikrobiom, das sind ja die Keime, die in uns und an uns leben, ist es eigentlich immer gut, dass wir einen Austausch haben von möglichst vielen verschiedenen Dingen. Die Diversität ist immer das Wichtigste.
Ja.
Und manchmal zwischendurch entstehen dann halt auch Sachen, die unserem Körper halt vielleicht auch Schaden zufügen können oder wo wir vielleicht erst eine gewisse Abwehr entwickeln müssen.
Ja.
Immunsystem sozusagen.
Genau. Jetzt haben wir ja gerade schon so ein klein bisschen drüber gesprochen. Es gibt ja unheimlich viele Gerüchte und unheimlich viele Meinungen und unheimlich viele Thesen, wie das übertragen wird. Wie würdest du denn jetzt übertragen?
Schleimhautkontakte.
Ja.
Das heißt, diese Idee, die wir ursprünglich hatten von so 21 Tage Quarantäne, finde ich ein bisschen krass, denn ich lecke eigentlich nicht der verkaufenden Person am bei Aldi übers Gesicht.
Normalerweise eher nicht. Wenn Gisela da ist vielleicht, aber nicht.
Also wenn du da sitzen würdest, würde ich dir auf jeden Fall übers Gesicht lecken. Aber
kostet 6,99.
6? Wow. Zweimal.
Ja. Das war ein Rabatt.
Und daher finde ich das mit der Quarantäne ein bisschen schwierig, das so zu formulieren. Die Idee ist eher, dass man sagt, hey, wir versuchen körperliche Kontakte zu minimieren.
Ja.
Denn was wir nicht so richtig wissen ist, wenn jetzt so eine Eruption zum Beispiel am Oberarm ist und dann tanzen wir mit jemandem und schmieren das quasi an den Oberarm der anderen Person mir gegenüber, dann entsteht wahrscheinlich nicht unbedingt da ebenfalls was.
Mhm.
Aber wir fassen uns ja überall an.
Ja.
Und dann schmieren wir uns das Zeug halt dann spätestens irgendwann bei der übernächsten Tanzbewegung vielleicht doch ins Gesicht.
Ja.
Und dann könnten sie unter Umständen dann Schleimhäute berühren. Deswegen ist da so eine krasse Grenze eingezogen worden, die ich aber streckenweise übertrieben sind.
Ich habe dazu einen Post gefunden. Der ist unterteilt in most risky, more risky, possible, unlikely. Und da steht most risky, steht Kontakt mit dem mit der Infektion, mit dem Rash oder diesen Pocken, Körperflüssigkeiten, sexueller oder intimer Kontakt. Und steht da nochmal, dass Kondome nicht gegen Monkeypox-Übertragungen sozusagen schützen. Das steht sozusagen als most risky. Stimmt es?
Da muss man ja immer überlegen, wenn das mit dem Kondom kommt. Wir sind ja beim Sex nie dabei. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn ich also, und ich glaube, wir hatten das Thema damals bei Nelly auch schon mal, wenn ich quasi die Person überhaupt nicht berühre, nie so eine Glory Hole Situation und ich stülp mir dann so einen Gummi drüber und penetriere dann quasi auf der anderen Seite jemanden und meine Haut berührt wirklich nicht die Haut der anderen Person und auch mit meiner Hand, wenn ich den Gummi quasi drüber stülpe, habe ich nicht den Gummi irgendwie kontaminiert, besteht die Möglichkeit, dass ich wirklich nichts übertrage. Aber du siehst, wenn könne, in spätestens dann, wenn ich quasi in meine Hand rotze und mir dann so ein Gummi quasi drüber stülpe und denke, damit ist er ein bisschen mehr geschmeidig, habe ich unter Umständen schon eine Kontamination stattfinden lassen.
Ja.
Es geht also schnell. Deswegen ist es mit diesem Kondom, schützt nicht, immer ein bisschen schwierig, weil Kondome können schon extrem gut schützen, aber der Gebrauch dessen und unsere sexuelle Kultur, wie wir miteinander umgehen und wie wir quasi auch Schleimhautkontakte haben, weil wir knutschen, lecken, blasen, fingern und sonst was auch ohne Kondom, übertragen in solchen Momenten halt schon solche Schmierinfektionen vor.
Und jetzt muss man ja sagen, wenn ich jetzt, gehen wir mal zurück zum Club, wo ich jetzt tanze. Ich müsste also quasi, weil das ist, was ich immer super oft höre, ist, oh Gott, wenn wir beim Feiern, wenn ich irgendwelche Leute am Arm berühre, dann kann ich mich anstecken. Der andere müsste ja eine Pocke am Arm haben. Oder irgendwo, wo oder so stelle ich mir vor, ich müsste die quasi, ich müsste in Kontakt damit kommen. Oder würde es reichen, dass der Mensch infiziert ist, nur?
Und dann fliegt das durch die Luft.
Nee, oder wie stelle ich mir das vor? Weil das ist wirklich ein Gerücht, das höre ich ganz, ganz oft.
Das kommt sicherlich auch von solchen Posts. Hier steht nämlich More Risky, ist sozusagen in Orange. Da steht, man kriegt es von Kissing, Cuddling, Dancing in a crowded party inside with non-fully clothed people. Und wenn ich jetzt an Berghain und wenn ich jetzt an unsere queeren Spaces, unsere Safe Spaces sehe, wo wir halt in Fetischgear sind, wo wir nackt sind, oberkörperfrei, uns küssen, knutschen, Sachen teilen und ist ja einfach so, ist das so.
Ja.
Da steht jetzt, das wäre sozusagen bei Orange. Ist es wirklich so? Weil ich weiß es nicht. Oder ist es, dass man sagt, nee, das ist Quatsch, du kannst, auch wenn du jetzt nicht sexuell sehr aktiv bist und irgendwie, dass du dich dort nicht anstecken kannst. Ja, weißt du?
Dieser Post versucht weniger in so krassen Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Allerdings passieren da trotzdem Kategorisierungen. Mhm. Und das ist immer das Schwierige. Jetzt musst du dir überlegen, wenn du in einem sexpositiven Raum bist und dann bist du im Darkroom und dann hast du halt ganz viele Körperflüssigkeiten schon auf dir drauf und dann gehst du wieder hoch zum Tanzen. Hast du unter Umständen ganz viel Monkeypock-Material auf dir und wenn ich dann ganz eng mit anderen Leuten tanze, kann das natürlich schon sein, dass ich das dann dahin schmiere und die berühren sich dann und das kommt dann in deren Schleimhäute, weil ich das quasi selbst in meine Schleimhäute reinbringe, wenn ich mir ins Gesicht fasse, in die Augen fasse, in die Nase oder wie auch immer. So, und dieser Post versucht das quasi da abzufangen in solchen Momenten. Aber nicht in jeder Bar ist halt ein Darkroom, nicht überall ist alles sex-positive und du brauchst halt schon auch Material. Und daher versuche ich solche Posts als nicht allzu krass zu werten, sondern es sind Möglichkeiten, dass wir darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Und das heißt halt nicht, dass wenn ich in einer crowded group bin und dann hat da irgendjemand plötzlich Monkeypox, dass ich das jetzt auch habe.
Ja.
Denn es ist nicht wie bei Covid, dass es halt über die Luft halt übertragen wird, sondern es braucht schon wirklich auch Kontakte.
Das ist eine Schmierinfektion, so nennt man das.
Eine Schmierinfektion.
Genau. Worauf ich aber vorhin hinaus wollte, ist, damit ich dieses Monkeypox-Material irgendwo habe, muss ich ja Kontakt mit jemandem oder muss ja irgendjemand sein, der Pocken irgendwo hat. Oder?
Ja.
Ja.
Und also eventuell auch nur aufgelesen in dem Moment. Ne?
Okay. Wie lange hält denn dieses Virus? Wie lange überlebt dieses Virus auf der Haut, wenn ich jetzt nicht selber erkrankt bin?
Schwierig zu sagen. Wenn ich nämlich einen Ulkus habe, also sprich, ich habe selber schon eine Wunde, dann sitzt das tief da und kann natürlich auch wirklich über die ganze Zeit des Ulkus halt auch ansteckend sein.
Ja.
Wenn ich das natürlich jetzt irgendwo auflese, weil ich irgendjemanden anfasse, bei dem, der halt am Arm so einen Ulkus hat und ich habe das dann in meiner Hand, weiß man gar nicht, wie schnell das zerfällt in der Luft. Mhm. Bei den Covid-Viren gab es dann mal eine Untersuchung, wie lange das an so Oberflächen quasi überhaupt lebendig bleibt. Bei HIV wissen wir zum Beispiel, es zerfliegt ja sofort in den Millisekunden. Das hält sich überhaupt nicht.
Ja.
Und je mehr Schleimhautmaterial man quasi so hat, also zum Beispiel, ich rotz jetzt so richtig fett in meiner Hand und ich habe einen Rachen voll mit Monkeypox. Mhm. Und da ist jetzt richtig viel Speichel in meiner Hand.
Ja.
Ist wahrscheinlich die Überlebenschance von den Viren da so in dieser Rotze wahrscheinlich recht hoch.
Ja.
Wenn ich jetzt zufällig da irgendwo vorbeistreife und dann klebt das da an meinem Pulli, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit jemanden anstecke, wahrscheinlich sehr marginal.
Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, weil ich bin da wirklich, will es wirklich jetzt aufdröseln. Aber dann muss doch irgendjemand in Berlin Pocken haben und sagen, aber ich gehe, obwohl ich jetzt Pocken habe, trotzdem feiern.
Aber das ist doch total natürlich.
Aber und dann denke ich mir so, ja, klar. Aber
die wissen das ja nicht, dass sie Pocken haben.
Also mittlerweile, nö. Also das
war auch meine Frage, aber erstmal deine Frage.
Aber ja, also für mich ist nur die Frage, weil das so ein Riesenthema war, wie hoch ist denn wirklich die Chance, dass ich mich dadurch, wirklich durch Tanzen oder so mit jemandem anstecke? Realistisch gesehen.
Nee, halt, also durch Tanzen stecke ich mich nicht mit.
Also durch diese Berührung, meinst du? Durch die Berührung beim Tanzen oder so, bei was der Geier?
Hey, das ist total marginal. Mm. Es geht wirklich darum, dass wenn jemand an der Haut wirklich Läsionen hat, diese Ulzerationen hat, und da schmiere ich lang und dann lese ich das quasi von meinem Oberarm auf, dann besteht eine Chance. Mm. Aber die ist nicht sehr groß.
Ja.
Deswegen würde ich mich da zurückhalten zu sagen, das ist jetzt hier ein Risiko gewesen. Das Risiko wäre wirklich, wenn du mit der Person Schleimhaut zu Schleimhautkontakten hast.
Sex haben.
Und nochmal, die meisten Menschen wissen ja am Anfang gar nicht, dass sie Monkeypox haben.
Ja, ja.
Also jetzt sind wir viel mehr aware und glaube ich, halten uns dann auch nochmal so doch nochmal zurück und gucken nochmal, vielleicht ist das was.
Ja.
Aber gerade am Anfang, wenn sowas erst losgetreten wird,
total.
Haben ja viele auch gar keine Ahnung. Und am Anfang ist es ja auch asymptomatisch. Das kommt ja erst später, dass diese Symptome hinzukommen. Okay.
Ja, das war auch so meine Frage, weil die Frage war halt jetzt gerade, war ja auch CSD und es ist heiß, viele draußen und sie merkt man sofort, also wenn man sozusagen so einen Krater hat oder so eine Infektion, ist es auch so wie ein Pickel, dass ich es erstmal gar nicht weiß und man so denkt, oh, was ist da, es ist nur irgendwie ein Pickel, oder merkt man dann wirklich von Anfang an, okay, mir geht jetzt wirklich schlecht, weißt du?
Sehr gute Frage. Es gibt Menschen, die haben natürlich Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Gliederschmerzen, Fieber, denen geht's echt malat.
Ja.
Und dann, boom, haben sie so einen scheiß Ulkus am Penis oder an der Vagina oder am Po. Dann zählt man natürlich jetzt eins und eins zusammen und dann hat man es irgendwie gecheckt.
Ja.
Aber es gibt ja auch viele Menschen, die haben gar nicht diese B-Symptome, nennt man das am Anfang, mit so Fieber und Nachtschweiß und dergleichen, sondern die haben halt plötzlich einfach irgendwo so einen Ulkus und vielleicht ist das an der Wange, am Hals oder auf der Schulter und du checkst das gar nicht, dass das unter Umständen eine sein könnte.
Ja.
Dann rennst du damit rum und ahnst nichts Böses und hast halt manchmal Pickel.
Ja.
Das will ich, damit möchte ich wirklich so eine Lanze brechen für ein Verständnis, dass das hier ist ja nicht Mutwilligkeit.
Ja.
Und ich würde auch nicht allen Menschen so unterstellen wollen, dass sie nur ihren Hedonismus feiern.
Ja.
Sondern das sind halt so Sachen, die können wir manchmal gar nicht so richtig eindämmen, weil das auch ein ganz natürlicher Lauf der Dinge ist, dass sich Dinge nun mal übertragen, weil wir einfach auch soziale Wesen sind, die miteinander zusammen agieren.
Ja.
Und dann kann das nun mal passieren. Mhm. Und da möchte ich davor schützen, dass wir die Menschen quasi blamen und shamen, die halt eine Monkeypox haben und jemanden angesteckt haben. Sowas kann nun mal passieren.
Ja, ja.
Das sollten wir eigentlich aus Covid gelernt haben, haben wir aber nicht.
Nee, haben wir nicht. Zurück nochmal zu Symptomen. Also Symptome, wenn ich mich angesteckt habe, hast du ja schon gesagt, kann ja asymptomatisch sein und man kriegt irgendwann Pocken. Und die sind gefüllt mit einer Flüssigkeit. Was ist das für eine Flüssigkeit?
Na, das ist Flüssigkeit.
Virenmaterial, oder?
Das ist so wie und vor allem auch Körpermaterial. Das ist ja das, was der Körper da quasi versucht, in so einer Immunreaktion das Virus einzudämmen. Das ist ganz viel so Zellmaterial, abgestorbenes Zellmaterial.
Und kann man medikamentös irgendwas machen?
Also, was wir momentan eher machen, ist quasi die Postexpositionsprophylaxe mit der Injektion. Mhm. Das ist das Thema, was wir eigentlich momentan haben.
Heißt?
Spritze. Also das, was wir momentan als MPX-Impfung quasi momentan verimpfen, nutzen wir als Postexpositionsprophylaxe. Wenn du quasi schon Kontakt gehabt hast und wir gehen ja so ein bisschen davon aus, dass Menschen, die promiskuitiv sind, eine hohe Chance haben, quasi Kontakt damit gehabt zu haben, dass die Impfung in einem Großteil wahrscheinlich auch eine Postexpositionsprophylaxe gewesen sein könnte.
Ja. Ich hatte mich jetzt gestern Abend mit einem Freund von mir telefoniert, der es auch hat, und der hat es ganz schlimm, der hat 60 Pocken, hat er gezählt. Der hat es schon gehabt und hat dann von seiner Praxis trotzdem noch eine Impfung gekriegt, obwohl er schon hatte. Also der Test war schon positiv und die haben es ihm trotzdem gegeben und er hat dann gesagt, er hat schon das Gefühl gehabt, dass es ihm danach ein bisschen besser ging.
Ist es dann eine Passivimpfung, dass da Antikörper schon reingespritzt werden?
Nein, es sind immer attenuierte Viren, also abgeschwächte Viren, die man spritzt. Wir kennen nur diesen einen Impfstoff.
Okay.
Nochmal zurück wir hatten jetzt die Situation, Schleimhaut, na klar, im sexuellen Kontext passiert es öfters, wenn man infiziert ist, kann man es leichter übertragen. Jetzt auch sozusagen die Situation in engen Räumen, wenn Schleimhautkontakt irgendwie war mit Menschen, kann es übertragen werden. Wie sieht's aus bei solchen Sachen wie, ich teile mir mit irgendjemandem Getränk? Ist ja auch Schleimer, keine Ausspucke, ist es eher unwahrscheinlich, aber wäre das auch sozusagen sowas, wo man so sagen könnte, oh, ich muss irgendwie Angst haben, ist auch schwer zu sagen.
Also wahrscheinlich, wenn ich so aus dem Glas trinke und ich erwische jetzt nicht die gleiche Stelle, wo jemand gerade eben dran war, wahrscheinlich besteht die gute Möglichkeit, dass das an mir vorbeizieht, dass ich das quasi nicht erwische. Aber wenn ich jetzt einen Ulkus an meiner Lippe habe und ich hebe jetzt quasi den Strohhalm oder am Glas an und dann reiche ich das Glas an dich weiter und du gehst genau an diese Stelle mit deinen Lippen, wo ich gerade eben mit meiner Lippe, mit meinem Ulkus an dem Glas gewesen und trinkst genau von der Stelle, besteht die Möglichkeit.
Ja.
Übrigens bei der Syphilis auch, übrigens beim Herpes auch, übrigens bei der Windpocke auch.
Weil die Sache ist ja, man ist im Club, hier willst du mal einen Schluck von meinem Bier, machst das, wird ja viel geteilt, oder hier trinkt man einen Schluck Wasser. Und man, also ganz ehrlich, man kennt ja viele Leute, wenn ich unterwegs bin, ich trinke aus vielen Flaschen zum Beispiel.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja bei den…
Da kann man ja nochmal eine Folge zu machen. Ja.
Ich habe mir da beim Festival, wo wir waren, aber ich war jetzt bei zweien, habe ich mir weniger Gedanken drüber gemacht, von welchen Getränken ich getrunken habe, sondern eher, wie viele Leute ich geküsst habe. Also jetzt, jetzt im Sinne von, ich habe jetzt mit jemandem irgendwie total innig mich da irgendwie begeben, sondern wirklich auch zur Begrüßung. Aber wir begrüßen uns ja oft auf den Mund.
Ja.
Und auch vielen, auch mit unseren FreundInnen und so, also alle.
Voll.
Da habe ich mir viel mehr Gedanken drüber gemacht, als um das Glas.
So, voll. Wo ich dann einfach so dachte, okay, wenn jetzt irgendjemand hier Affenpocken hatte, dann Halleluja.
Nee, aber sind halt einfach so Fragen, die so rumschwimmen, wo man sich halt
ja, überlegt. Ist ja richtig, nee, ist total richtig.
Oder, keine Ahnung, wenn man jetzt mit einer Person zusammenlebt und, keine Ahnung, wie sieht's aus mit Handtüchern, Bettwäsche, solche Sachen, dann wahrscheinlich auch. Also wenn eine infizierte Person drin liegt und es sozusagen Kontakt gibt und eine andere Person reinlegt, könnte es theoretisch sein. Aber boah. Auch... Also, das sind so Fragen.
Ja, aber das sind so Sachen, das geistert ja wirklich das Internet, ja. Ne? Das mit der benutzten Bettwäsche, mit keine Ahnung was. Wo ich mir immer denke, deshalb, da wollte ich vorhin auch schon so ein bisschen hinaus, klar, die Möglichkeit besteht immer. Also das ist eine Schmierinfektion, klar, aber die Chance, dass es wirklich so übertragen wird, ist ja doch eher weniger, also eher voll. Gering, als eher dass ich jetzt direkten Schleimhautkontakt ja. habe. Die Wahrscheinlichkeit ist ja doch eher gering, dass ich mich dann in der Bettwäsche mit jemandem anstecke. Und zumal, wenn jemand dann im Bett liegt, der Affenpocken hat, lege ich mich da eher nicht dazu.
Ja, aber das weißt du
ja. Weißt du ja wieder ja, nicht. Nee, ja, okay, aber ja, ja, okay, aber ja, okay. Aber die Chance ist, es gibt sie immer, muss ich den verrückt machen deswegen.
Auf gar keinen Fall verrückt machen
deswegen. Das meine ich doch damit, genau.
So, nehmen wir an, ich habe mich angesteckt. Ich merke es dann. Was sind die ersten Schritte? Du hast gesagt, sofort Arzt kontaktieren. Wie läuft das ab? Ruft man denn erstmal an? Man ist zu Hause isoliert. Wie komme ich dann an die postprophylaxische, wie heißt es nochmal?
Injektion.
Genau, die Injektion, sozusagen die Pockenimpfung. Wie läuft es dann ab, wenn ich weiß, okay, da habe ich jetzt irgendwas?
Oder ich denke, ich hätte was.
Oder ich denke was. Ich habe jetzt einen Pickel und denke, oh, ist es ein Pickel? Sind es Monkeypox? Kann ich irgendwie das unterscheiden? Also.
Ja, es gibt Versuche. Es gibt von der Charité so einen ganz süßen Versuch mit so einer App, dass man versucht mit so, wo bin ich gewesen, wie viele Kontakte hatte ich, wie sieht das aus? Und dann gibt es so Bilder und dann versuchen die Wahrscheinlichkeit zu berechnen. Aber das ist auch teilweise ein bisschen diskriminierend, diese App, muss man leider auch sagen. Mhm. Und letzten Endes kannst du nichts anderes machen als einen Abstrich. Sprich, du bringst es halt zu einer Schwerpunktpraxis für infektiologische Erkrankungen und lässt dann dort lokal aus dieser Wunde einen Abstrich gewinnen. Mhm. Das bedeutet halt auch, die Wunde darf halt nicht 4 Wochen alt sein und schon zu und trocken, sondern muss halt eine frische Wunde sein. Mhm. Und dann machst du da einen Abstrich von. Und du darfst ja immer in eine Arztpraxis gehen. Du darfst ja auch als Covid-Patient in eine Arztpraxis gehen.
Mhm. Mhm. Okay, also dann...
Also ich kann ja mal sagen, was meine Praxis gesagt hat. Meine Praxis, als ich zur Impfung war letzte Woche, haben gesagt, wenn ich doch Symptome haben sollte, wäre es halt cool, wenn ich vorher anrufe, bevor ich komme, damit sie sich ein bisschen vorbereiten können. So hat meine Praxis mir das gesagt. Wow,
das dürfen ja alle Praxen so gestalten, wie sie wünschen.
Ja.
Wir machen, wenn wir wissen, da kommt eine infektiologische Welle, von Anfang an Stoßzeiten, wo wir sagen, das ist jetzt unser Fenster, wo die Menschen mit Covid oder mit Monkeypox herkommen, dass wir die quasi von vornherein so sortieren. Mhm. Mich noch anrufen, oh nee, die Kapazitäten, die bringen nicht mehr auf.
Okay.
Aber dann, man kann ja sich Termine quasi so buchen oder man sieht dann, wann die Fenster entsprechend werden.
Okay.
Gut, also das machen ja alle ein bisschen anders.
Gut, dann kommt man sozusagen zu dir, man wird sozusagen, Material wird eingeschickt, ist jetzt positiv.
Nein, man kommt erst mal hin und dann muss man erst mal Fragen, also beantworten. Ja. Sowas wie, hey, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit? Ja. Und vor allem dann muss man ja immer noch alternative Differentialdiagnosen ausschließen. Mhm. Denn so ein Ulkus kann genauso gut auch eine Syphilis sein.
Ja.
So ein Ulkus kann ein Herpes sein. Mhm. So ein Ulkus kann auch mal eine Chlamydie sein. Lymphogranuloma venereum kann sowas machen. Mhm. So ein Ulkus kann auch mal ein Haemophilus ducreyi sein. Eine Klebsielle kann sowas mal machen. Das sind so verschiedene Ulzerationen, die ein ähnliches Bild machen können.
Ja.
Und da macht man ja im besten Fall einen Abstrich auf Monkeypox, aber natürlich auch auf die anderen Sachen.
Ja.
Wenn das Risiko da gewesen ist.
Ja.
Okay. Also eine Nonne aus dem Kloster würde ich vielleicht nicht unbedingt abstreichen.
Okay. Aber den lieben Flo, den würdest du sofort.
Oh Gott.
Und jetzt zum Beispiel
der bekommt ja immer im Aldi drüber geleckt.
Oder zum Beispiel Menschen, die sagen, okay, im Sommer bin ich jetzt auf vielen sexpositiven Partys, ich gehe gern feiern, da ist viel mit oben ohne. Ist es dann auch so, dass du dann sagen würdest, da eher nicht, du brauchst es nicht machen, oder würdest du sagen, nee, da gucken wir doch mal lieber drauf?
Ich würde immer gucken. Diagnostik ist doch auf jeden Fall gut.
Also wenn ich jetzt zu dir kommen würde, sage, hey, ich war jetzt immer feiern, waren auf 20 CSDs, ich habe hier irgendwie was, ich hatte zwar jetzt nicht mit verschiedenen PartnerInnen irgendwie Sex, aber da habe ich irgendwie was, dann schon Risiko, könnte schon sein.
Patrick, wenn du selbst mit einer einzigen Person Kontakt hättest und plötzlich kriegst du so komische Symptome und wir müssen in die Richtung denken, würde ich den Abstrich machen.
Nee, es gibt viele Menschen, die haben irgendwie und die sagen so, nee, nicht, und dann hört man ja immer, nee, du hast ja keinen Sex mit für vielen wechselnden Geschlechtspartner, für dich trifft es gar nicht zu. Man hört auch Menschen, die das dann sagen, die trauen sich dann nicht zu ÄrztInnen zu gehen. Mhm. Und wo ich dann auch gesagt habe, lass es lieber checken, im Notfall kommt nichts raus und es eher bestärke. Deshalb spreche ich jetzt gerade für Menschen an, die mir begegnen in meinem Praxisalltag, die dann sagen, na, ich war da feiern und ich war in Berghain und in anderen Clubs, wo einfach sehr sexpositiv sind, da habe ich jetzt was. Ich traue mich auch nicht oder ich habe ja gar keinen Sex gehabt mit anderen Leuten, weil man hat ja auch so dieses Slut-Shaming so ein bisschen, die trauen sich da nicht. Und dann war halt die Frage, ja,
Das Schwierige ist, in dieser Konstellation, die du gerade eben ansprichst, eine heterosexuelle quasi Cis-Beziehung, ne? Angeblich monogam und plötzlich kommt jemand mit Symptomen und dann möchte man ja sagen, na, ihr habt ja nur eine monogame Beziehung, wie soll denn das passieren?
Ja.
Da besteht ja leider immer das Restrisiko, dass die Beziehung vielleicht doch nicht so monogam gewesen ist.
Genau, wollte ich sagen.
Oder einseitig monogam.
Einseitig monogam. Aber man spricht es halt nicht aus, nicht an. Da entstehen natürlich plötzlich Diskriminierungen von ärztlicher Seite, weil wir nicht genug wissen und weil wir dann sagen, naja, die Arbeit mache ich mir jetzt nicht, die Kapazitäten verschwende ich jetzt nicht. Dann wäre es natürlich hier der Aufruf an alle Beziehungen, sich zumindest im ärztlichen Setting quasi zu outen.
Genau, aber wie gesagt, ich habe halt zum größten Teil queere Menschen, aber da kam dann halt auch immer die Frage auf und dann so nicht so, ich kann da auch nichts.
Naja, das Thema, was du vielleicht ansprichst, ist vor allem die Impfung, ne? Wo wir quasi nicht so da richtig wissen. Da kommen wir noch dazu.
Da kommen wir noch dazu. Nee, haben wir geschafft. Okay, und dann bin ich zu Hause und krieg dann nach der Impfung.
Keine Impfung. Jetzt bist du erst bei mir gewesen.
Ich meine, hab eine Spritze aber gekriegt, was die Impfung
sozusagen ist. Du hast ja jetzt Symptome gehabt. In deinem Algorithmus hast du ja Symptome gehabt. Wir haben jetzt Abstriche gemacht, die schicke ich weg. Und dann sage ich dir, Mensch, du hast da einen Ulkus. Mhm. Behandle es doch schon mal so ein bisschen konservativ alternativ. Mhm. Also mit so ein bisschen Austrocknen, mit so Pflege, wie man die Haut halt macht, mit Desinfektion. Und dann
wie behandle ich denn diesen Ulkus?
Genau, also, ich habe da so was gefunden. Nicht,
genau.
Also ich habe da gefunden, Salzwasser. In Salzwasser soll man das machen. In lauwarmes Salz. Wasser für 15 Minuten, viermal täglich, dass das schneller, dass es sozusagen schneller trocknet, steht hier. Mhm. Und dann steht Oatmeal Colladial. Und ich habe mal geguckt, was es ist, weil ich dachte, was ist auch das von Abgefahrenes? Und es ist irgendwie ein Haferzeug, das du kaufen kannst und so ein Pflegeprodukt und das ist auch anscheinend austrocknet. Das hat jetzt
Oatmeal
das
Internet ist Hafer, gesagt. Oatmeal ist ja nichts anderes als Haferkleid.
Ja, das ist so Hafer, genau, so Haferkleid, das irgendwie draufschmieren. Das steht jetzt, Skin hat hier irgendeiner gepostet, ein Doktor aus San Diego in Amerika und ich fand das einfach interessant. Ich dachte, ich frage lieber dich.
Ist doch cute. Das ist ja nur eine ganz reguläre, alternative Herangehensweise, wie man mit offenen Wunden umgeht.
Ja.
Und die versucht man möglichst trocken und sauber zu halten. Das ist die Devise. Und das kann man mit dessen Infektionsmittel machen, das muss man aufpassen, dass der Wundgrund trotzdem genug Luft hat, um hochzuwachsen. Mhm. Das kann man mit so Betajod versuchen, mit Zinksalbe kann man das versuchen. Da muss man halt auch ein bisschen gucken, was braucht diese Wunde halt. Zum Beispiel, eine der Komplikationen von den Pocken ist ja, dass so ein Wundkrater entsteht, der sehr lange braucht, bis er wirklich zuheilt.
Ja.
Und da muss das Granulationsgewebe unten von der Haut halt langsam hochwachsen. Mhm. Und da bilden sich oben drüber so Fibrinbeläge.
Ja.
Und das ist das, was wir eigentlich immer lernen. Da braucht man einen scharfen Löffel, müsste man eigentlich schön die Fibrinbeläge immer schön runterkratzen, dass die Wunde immer schön blutig ist, dass da schön Sauerstoff rankommt und dann die Wunde quasi langsam von unten nach oben wächst.
Ja.
Hat man natürlich nicht so einen scharfen Löffel, will man nicht, tut ja auch weh, macht doch Arbeit, ist alles umständlich. Deswegen versucht man zu Hause, und daher kommt das mit dem Salzwasser, halt zum Beispiel mit so einem kräftigen Wasserstrahl da schön reinduschen, dass die Wunde immer schön ausgeduscht ist, die Fibrinbeläge sich lösen. Mhm. Und deswegen gibt es so diese Ideen mit so Wasserbad oder reinduschen. Ah, okay. Aber man darf es auch nicht zu nass lassen, sondern man soll es natürlich auch trocknen lassen.
Okay, war das deine Frage auch schon beantwortet?
Hatte ich eine Frage?
Ja, du hattest gefragt, was man gegen die.
Achso, wie man diese Ulzera behandelt.
Quasi. So behandelt man die Ulzera, dass sie sich nicht super infizieren. Ja. Damit schicke ich dich dann quasi nach Hause und dann warte ich auf den Befund, der dann 2-3 Tage später kommt, je nach Labor.
Und dann kommt der Befund, der ist jetzt positiv. Wie geht's denn dann weiter?
Dann informiere ich dich und dann muss ich das Gesundheitsamt informieren.
Ja.
Und dann müsst ihr quasi beide miteinander reden, also du mit dem Gesundheitsamt in deinem Fall, Patrick. Mhm. Und dann wird das Gesundheitsamt dir sagen, du musst jetzt 21 Tage Quarantäne gehen. Aber es kontrolliert Gott sei Dank keiner. Darf ich das überhaupt sagen?
Du darfst hier alles sagen. Ich finde, ich habe nämlich gelesen, dass es eigentlich gar keine Quarantäne im Sinne von wie Covid ist, sondern das ist eine Quarantäneempfehlung.
Genau, ist nämlich eine Empfehlung.
Es ist gar keine, du musst jetzt 23 Tage zu Hause sitzen, sondern das ist nur eine Empfehlung.
Es kommt keine Drohne vorbei und kontrolliert.
Und knallt dich auf der Straße, wenn du, was sie ja bei Covid regelmäßig gemacht haben.
Genau.
Diese Quarantäne macht ganz
ganz viel mit den Leuten. Und ich muss aber auch sagen, dass viele meiner Freunde, die es jetzt hatten, sagen, jetzt muss ich da 3 Wochen daheim sitzen. Sag ich, es ist eine Quarantäne-Empfehlung. Mhm. Und die sagen ja auch ganz klar, man soll Körperkontakt vermeiden. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt nicht Gisela bei Rewe an der Kasse übers Gesicht leckst oder Gisela deinen Schwanz durchs Gesicht wedelst, kannst du halt durchaus auch einkaufen gehen. Wenn du halt jetzt nicht irgendwie jeden umarmst da eben bei Rewe und so. Also man soll es halt, Körperkontakt vermeiden.
Richtig.
So. Und dass, wenn man das dann macht, kann man ja trotzdem vor die Tür gehen.
Logisch.
So, okay. Das wird erklärt. So sehe ich es nämlich auch. Okay. Dass man einfach selber sich bewusst ist, was habe ich, wie kann es übertragen werden und das vermeide ich dann.
Voll.
Also jetzt auch nicht ins Gym gehen, im Gym duschen und im Gym sich umziehen.
Und die Sauna und die Duschanlage und die Sauna,
genau, und so. Und so. Und solange ich, und ich meine, wenn du dich krank fühlst, dann bleibst du eh im Bett. Weil kein Mensch geht mit 40 Fieber raus. Aber es sind viele, ich kenne viele, die hatten gar keine Symptome, die haben wirklich nur die Pocken gehabt oder hatten 1-2 Tage so leichte so Krankheitssymptome und es war dann wieder weg.
Ja.
Und dann muss ich mich in 3 Wochenheim einsperren deswegen.
Genau.
Ich würde auch nicht ins Bergheim gehen vielleicht.
Gut.
Patrick,
nee, ich finde es ja
Patrick
gut.
Überlegt.
Nee, ich habe. Und dann sozusagen, genau, bin ich dann 3 Wochen zu Hause und ich kriege dann letztendlich schmerzstillende Medikamente, wenn es ganz dolle Schmerzen sind.
Das ist noch ein guter Punkt, ne? Die haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben jetzt immer von den leichten Verläufen gesprochen. Es gibt natürlich schon auch Fälle, es tut mir auch echt mega leid, dann echt so Pech gehabt.
Ja.
Wenn so eine Pocke halt dann zum Beispiel in der Harnröhre sitzt, ne? Dann kann sie auch mal den Harnwegsgang verlegen und dann kann sie halt nicht mehr pissen. Brauchst einen Katheter, mega blöd.
Ja.
Oder halt im Po.
Auf der Zunge? Hatte ich auch Leute, die Zunge. Ernährt.
Voll, mega blöd. Die mussten
ins Krankenhaus und wurden dann ernährt.
Mit Sonder ernährt.
Ja.
Oder halt wirklich im Po so schlimm, Anus, dass sie überhaupt nicht mehr hält. Das ist natürlich mega blöd. Da brauchst du richtig Schmerzmittel. Und dann brauchst du vor allem verschiedene Schmerzmittel, die an verschiedenen Rezeptoren angreifen. Das heißt, du nimmst nicht eins besonders hochdosiert, sondern möglichst ganz viele verschiedene, dass die ganzen verschiedenen Schmerzrezeptoren.
Und was nimmst du damit? Das nimmt man dann? Darf man das?
Ich habe hier so wieder von diesem tollen Post von dem Doktor aus
Sing.
Der hat gesagt, für die rektalen Schmerzen Tylenol und Ibuprofen. Dann sagt er Stuhl-Softeners. Dann sagt er Hämorrhoidencreme mit Lidocain. Dann sagt er Gabapentin. Das sagt mir nichts. Sagt ihr auch? Sagt ihr was?
Doch.
Und dann steht, was ich am geilsten finde, Low Dose of Oxycodin. Low Dose. Wo ich dann sage, ich würde dann sofort gehen, gib mir Low Dose Oxycodin.
Ich überspringe gleich.
Okay. Gib mir gleich.
Was sagt der Doktor?
Was sagst du?
Was sagen wir hier? Ganz unterschiedliche Sachen. Ne? Viele Praxen machen das ein bisschen anders.
Ja.
Ich finde, zu einer guten Schmerzmedizin, und ich bin ja kein Schmerztherapeut, aber zu so einer hausärztlichen, infektiologischen Schwerpunktpraxis gehören so zuallererst so die 3 Klassiker. Das ist so Paracetamol, 3-mal am Tag. Und es geht, und ich weiß, es sind alles niedrigpotente.
Ja.
Aber es geht darum, dass wir die verschiedenen Rezeptoren alle lahmlegen.
Ja.
Also Paracetamol, Ibuprofen, Metamizol. Damit deckt man schon mal so einen großen Teil an
das Rezeptoren Novalgin, ab.
Das ist Novalgin, genau.
Ja.
Und das möglichst hoch dosiert und das möglichst 3-4 Mal am Tag.
Ja.
Dann lokal musst du dringend was machen. Das heißt, da würde ich auch lokal mit Lidocain-Salben arbeiten. Mhm. Die gibt es in verschiedenen Dosierungen. Stuhlsoften auf jeden Fall. Entweder nimmt man irgendwelche Packungen oder du fängst halt an, so Suppe und halt so Schonkost halt einzunehmen.
Ja.
Und man kann
Schonkost ist halt so gedämpftes Gemüse.
Genau.
So alles
damit du halt deinen Stuhl
weich ballaststoffreich.
Ja, ballaststoffreich.
Ist vielleicht nicht unbedingt so, ist Kotelett.
Ja. oder Sauerbraten.
So. Und dann musst du halt gucken, ne? Halt, was konservativ so geht. Kühlen und dann die Wunden ausduschen. So, das wäre so der Punkt. Und wenn das nicht geht, dann gehst du in die nächste Stufe. Dann bist du natürlich schon relativ schnell bei Tramal.
Ja.
Auch muss man sich überlegen, Schlafmittel muss man überlegen, wenn du nachts nicht schlafen kannst, dass du was dafür hast.
Ja.
Du.
Ja.
Sitzkissen, wenn es halt hinten hast.
Ja.
Mhm.
Man muss aber auch sagen, dass das wirklich die Seltenheit ist, weil ich kenne viele, viele und die meisten hatten wirklich milde Verläufe.
Voll. Aber wir hören natürlich immer die Schlimmfälle.
Natürlich. Man muss ja auch drüber reden, das muss man einfach auch wissen. Ich meine, es gibt ja Menschen, die hat es wirklich schlimm getroffen. Ich hatte jetzt, bei Twitter hat jemand das, ich muss immer sagen, der Umgang damit, also der eigene Umgang. Ich hatte jetzt viele Freunde, die gesagt haben, erstmal, oh nee, ich will nicht drüber reden, ich möchte es nicht sagen, ich schäme mich, das ist auch total legitim. Ich finde immer, ich persönlich für mich finde immer gut, wenn die Leute drüber reden.
Mhm.
Wenn die Leute sagen, Leute, ich habe Affenpocken, da hat jetzt immer auch bei Twitter hat ein Bild gepostet, der hatte das im Gesicht, das war halt
krass,
wirklich,
hab ich auch ein paar gesehen.
Also das war wirklich,
Lippen, alles.
Das sah wirklich aus wie in einem Horrorfilm, muss man einfach sagen, also wirklich im Mund, im Gesicht, an der Nase und so, das war richtig krass. Aber fand ich trotzdem gut, dass er es gemacht hat und auch trotzdem nochmal drauf aufmerksam gemacht, gesagt, dass es halt einfach eine Krankheit ist, da kann man nichts für. Es ist halt einfach so, ist auch wieder weggegangen, hat auch wieder noch ein Bild gepostet, wird danach, so, ne? Mhm. Fand ich immer gut, aber ich finde auch total in Ordnung, wenn jemand für sich sagt, ich möchte nicht drüber reden, aus welchen Gründen auch immer, weil viele meiner Freundin hat gesagt, ja, eigentlich finde ich es blöd, aber ich habe mich geschämt und so, ist ja auch total in Ordnung. Ich finde es schlimm und schade, dass man sich deshalb schämen muss, aber es ist halt einfach auch, wie Patrick vorhin auch schon sagte, die Übertragungswege sind ja nur einfach nur mal durch engen Körperkontakt und es ist natürlich, wenn du viele Sexualpartner hast, viele Wechselsexualpartner hast, bekommst du es halt relativ schnell und die Stigmata sind einfach groß und das Slut-Shaming und die Vorurteile, die die Gesellschaft so Leuten, den Leuten gegenüber so hat, ich merke das ja bei mir selber auch, führt dazu, dass man darüber reden will und dass man sich deshalb schämt. Und das, finde ich, muss man nicht. Es ist kein Grund, sich zu schämen. Es ist eine Krankheit. Geht auch wieder weg, kann man gut behandeln und so. Und finde ich.
Es wäre halt schön, wir würden den Moment nutzen, um das Narrativ in unserer Community halt besser zu shapen.
Ja.
Denn wir haben ja das Problem auch bei Chlamydien und Gonokokken. Und Syphilis, dass wir uns oftmals dann doch so, kann ich jetzt meine Partnerperson da anrufen, die wird mich doch sofort, die wird mir doch vorwerfen, ich habe ihr irgendwas gegeben.
Ja.
Dabei wissen wir gar nicht, wer hier wem was gegeben hat. Und
ja,
da sind wir noch nicht sehr weit gekommen.
Mhm.
Da müssen wir, glaube ich, noch sehr viel machen. Und da könnte man hier eigentlich gut mitarbeiten.
Ja.
Aber
ja. Ich wollte mal wieder den Kreis so ein bisschen schließen.
Ja.
Zu Hause wird dann mit Schmerzmedikamenten wird geguckt, dass es weggeht. Wie lange bin ich ansteckend? Kann man nicht sagen, wenn es abgeheilt ist, oder?
Wir gehen davon aus, also deswegen gibt es diese 21 Tage, dass es schon so lange dauern kann. Wir gehen davon aus, dass wenn die Läsionen abgeheilt sind und die Krusten abgefallen sind und dann die Haut trocken ist, dass man da auch nicht mehr ansteckend ist.
Okay. Ja.
Es gibt die Überlegung, ob diese Krusten, die dann da abfallen, vielleicht noch ansteckend sind. Und es gibt die Überlegung, ob im Ejakulat noch vereinzelt unter Umständen halt Material sein kann, was Monkeypox-Material ist. Wir wissen aber auch nicht, ob es ansteckend ist oder ob das totes Material ist.
Ja.
Mhm. Das versucht man quasi gerade noch herauszufinden.
Okay.
Wir haben nur gesehen, dass in einigem Ejakulat ist die PCR noch positiv gewesen, selbst nach den 3 Wochen.
Okay.
Und da war so die Frage, okay, PCR ist jetzt positiv, heißt denn, das ist auch ansteckend, weil das wussten wir nicht, oder ob das einfach nur totes Material ist. Das muss man noch anzüchten.
Okay. Aber was wäre so jetzt, Stand heute, die Empfehlung, wenn jemand krank ist und dann?
Kommt drauf an, in welches Land du wieder schaust.
Mhm.
Also die EngländerInnen, die sagen, du sollst nach den 3 Wochen Quarantäne immer noch mit Kondomsex haben, um das Ejakulat quasi nicht, dass das Ejakulat nicht noch ansteckend ist.
Okay.
Ich glaube, die sagen irgendwas mit 2 oder 3 Wochen oder so, das weiß ich jetzt gar nicht.
Okay.
Aber das empfehlen die, das sagen wir hier in Deutschland eigentlich nicht.
Okay.
Ich glaube, man muss erst mal gucken, was das mit diesem Ejakulat übrigens überhaupt auf sich hat. Aber wir sagen dann nach 3 Wochen.
Ist okay.
Danach ist wieder okay.
Okay.
Ich würde es davon abhängig machen, wie die Wunden eher ausschauen.
Ja.
Wenn sie halt mega nass und feucht sind und immer noch suppen, würde ich, glaube ich, erst mal gucken, was das da so ist.
Ja.
Wenn es alles trocken ist, ja.
Okay. Mhm. Okay.
Ansteckung hatten wir noch. Wie sieht's aus, Menschen, die immungeschwächt sind? Größere Ansteckungsgefahr, Menschen, die vielleicht HIV-positiv sind, die andere immungeschwächte Krankheiten haben, MS, Parkinson. Es gibt ja unglaublich viele Sachen. Was bei Darmerkrankungen oder so, wo einfach das unten ist. Ist die Wahrscheinlichkeit, müssen diese Menschen noch mal mehr aufpassen?
Also, es geht nicht darum, dass diese Menschen sich mehr anstecken. Man steckt sich nur an, wenn man halt auch Körperkontakt hat.
Ja.
So, dass wir das nochmal auseinandernehmen.
Okay. Nee,
die Frage ist, wenn sie quasi sich jetzt infiziert haben, was muss man machen? Nicht alle Menschen, die quasi per Diagnose eine Immunschwächeerkrankung haben, sind auch immungeschwächt. Es gibt ja auch total viele Immunstabile. Wir haben ja Gott sei Dank durch viel Therapie ganz viele gute Immunstati momentan.
Mhm.
Und daher ist es nicht per se so, dass jetzt die alle ein größeres Risiko haben. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Erkrankungen, die brauchen sehr viel Cortison zum Beispiel. Da müssen Menschen ganz viel Cortison einnehmen.
Mhm.
Und da ist eine Immunschwäche. Und da besteht die Gefahr, dass so eine Infektion, die ja doch recht virulent, also stark ausgeprägt ist, vielleicht länger krank machen kann, stärker krank machen kann, mehr Ulzerationen machen kann, dass die Ulzerationen vielleicht auch an anderen Stellen sind. Überleg mal, so eine Ulzeration kommt ins Auge.
Ja.
Dass da vielleicht sogar eine Narbe entsteht im Auge, ist ja mega blöd. Oder du hast es dann im Darm selber. Ne? Das kann natürlich auch sein. Das sind so Stellen. Und wenn da Menschen total geschwächt sind und kein Immunsystem haben, kann sowas vielleicht auch mal noch viel systemischer sein.
Ja.
Das ist ein Risiko.
mir war es jetzt gar nicht bewusst, dass halt auch im Auge sozusagen, dass es auch im Körper stattfinden kann, so eine Ulzeration. Das ist mir zum Beispiel bewusst geworden. Ich dachte immer, es ist nur hautoberflächlich und vielleicht, wenn du es dann hast, um den Analbereich rum oder auf den Penis, aber dass es sozusagen im Körper drin sein kann, das ist.
Wenn die Immunschwäche halt wirklich ausgeprägt ist. Aber nochmal, das sind ja alles seltene Fälle. Menschen, die immungeschwächt sind ja wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt im Berghain zu finden. Jetzt sagen wir immer das Berghain, weil
es ist ja aber ja, das halt steht ja dafür.
Halt vielleicht nicht irgendwo im Berghain ist, sondern die sind vielleicht eh gerade in einer Therapie, die eh gerade so immunschwächend ist, dass die Leute eh nicht draußen unterwegs sind. Ja. Also es sind alles sehr hypothetische Fälle.
Bei mir war es jetzt so, dass die jetzt immer, wo wir Richtung Impfen gehen.
Ja, wir gehen jetzt Richtung Impfen. Jetzt Richtung haben wir das abgeklärt.
Ja.
So, wie kommen
wir
an die
Impfung? Langsam Richtung Impfen. Ich weiß, dass bei mir war das dann so, ich musste mich dann irgendwann, hieß es dann, okay, man kann sich impfen lassen gegen Affenpocken. Habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und da war bei mir, bei meinem Arzt in der Praxis schon online, konnte man sich schon registrieren. Quasi, man konnte sich registrieren, dass wenn der Impfstoff kommt, kann man sich da impfen lassen. Und dann kam auch, habe ich mich da, hab das dann gemacht und dann kam irgendwann eine E-Mail von meinem Arzt, dass die sagen, der Impfstoff ist da, aber wir priorisieren jetzt erst die HIV-positiven Patienten. Weil, warum, Herr Doktor?
Eigentlich wissen wir nicht so richtig, wie wir mit diesem Thema so richtig umgehen sollen.
Ja.
Aufgrund der Immunschwäche. Und wir wissen, und HIV steht immer drüber, aber nicht alle sind immungeschwächt.
Ja.
Es gibt ja sehr viele immunkompetente Menschen, die sind immunstabil, die nehmen ihre Medis gut und die haben auch gar keine promiskuitiven Beziehungen.
Ja.
Die bräuchten per se diese Impfung auch nicht.
Ja.
Dann würde ich diese Impfung lieber einer Person geben, die zum Beispiel immungesund, aber zum Beispiel Sexarbeit leistet.
Ja. Also ich gehe es mal einfach schwer davon aus, dass die Menschen, die sich registriert haben, per se nicht immer nur die waren, die nur weil sie HIV haben, sich registriert haben. Ich glaube schon, das haben die auch in dieser, bei der Registrierung auch gesagt, man muss das auch angeben quasi, ne? Wie man so lebt und was, warum ich denke, ich bin ein Risikopatient. Ich glaube, das ist schon, dass die schon gesagt haben, okay, ich habe ein ausgeprägtes Sexleben, ich habe viele Sexualpartner, oder ich bin Sexarbeiterin und habe HIV. Und die haben es dann priorisiert, so habe ich es verstanden.
Das wäre sicherlich sinnvoll.
Ja.
Wird jetzt auch gemacht, aber wie ist es zum Beispiel mit Menschen, die viele Sluts kennen? Ich kenne jetzt zum Beispiel dich, du bist jetzt geimpft, aber ich mich in vielen sexpositiven Räumen bewege, tanze, auch viel Körperkontakt kommst, heißt aber nicht, dass ich wechselnde Geschlechtspartner habe.
Ja.
Wie ist es denn, wenn ich dann sage, ich will in Eigenverantwortung gehen, ich bewege mich in solchen Räumen, ich möchte mich schützen? Die werden dann zum Beispiel, was man halt mitkriegt, ist Social Media, die müssen sich dann wirklich verkaufen, müssen sagen, ja, da werden schon ganz viele Memes und lustige Stories drüber gemacht. Ja, wie viele Loads hast du genommen? Ah, du hattest nur 2? Nee, du kriegst sie nicht, du kriegst sie 8. Was machst du mit wie viel? Und dann viele halt jetzt auch lügen oder sowas, weil sie halt, na klar verstehe ich die Priorisierung und ich weiß nicht, wie es aussieht mit dem Impfstoff, aber wie ist es denn für solche Menschen? Zum Beispiel
das,
für mich?
Weißt du, Patrick, genau, das ist das Thema. Da finde ich, das schaffen wir nicht in unserer Community, uns selber zurückzunehmen. Wir sind so konditioniert worden in diesen ganzen Impfungen, durch die Covid-Impfungen, dass wir bereit sind, unsere eigene Großmutter unter den Bus zu werfen. Mhm. Und dann heißt es plötzlich, ich habe das viel mehr verdient als du. Und das ist eine Einstellung, die haben wir so stark konditioniert bekommen, die uns jetzt dazu führt, diese wahnsinnig wenigen Impfungen, die wir haben, den Menschen quasi nicht zu gönnen, die sie unter Umständen in einer Situation nötiger hätten.
Mhm.
Dann geht es, und dann kannst du noch so viele gute Ansätze haben wie, ich bewege mich aber in den Räumen, ich möchte mich proaktiv und so. Das sind ja alles lobenswerte Herangehensweisen, die total sinnvoll sind. Aber wenn wir nur total wenig Impfungen haben, dann sollten wir, warum auch immer, dann sollten wir die doch wirklich sinnvoll und umsichtig für die Menschen nutzen, die es vielleicht gerne sich weniger in solchen Räumen bewegen möchten, aber vielleicht gar nicht können, weil sie zum Beispiel da arbeiten müssen, weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen.
Ja.
Dann sollten wir doch die Fairheit und die Chancengleichheit und die Wertschätzung diesen Menschen gegenüber haben, dass sie diesen Impfstoff eher bekommen als ich und dann warte ich ab und gehe in die zweite oder dritte Runde.
Ja.
Das schaffen wir nicht in unserer Community.
Ja, ich finde es super wichtig, nochmal zu sagen, weil ich glaube, das spaltet gerade so ein bisschen und es wird ganz viel irgendwie auch gefightet und alle wollen irgendwie die Impfung da.
Nee, weil viele auch Gerüchte hören und viele sich auch verunsichern lassen und da hast du aber sicherlich recht, ich erlebe das ja selber auch. auch bei mir, als ich dann das gepostet habe, die dann gefragt haben, wie hast du das denn so schnell bekommen? Und man merkt es dann schon, ne, dass da die Nachfragen dann kommen, ne, warum jetzt gerade ich und warum nicht er? So.
Ja, theoretisch gesehen müsste man ja durch, also nach diesen RKI-Algorithmen müsste ich ja eigentlich mich durch die Grindr- und Geromeo-Profile einer jeden Person durchsappen und dann mir noch anschauen, wie oft die Person quasi bei uns war für ihre Chlamydien- und Gonokokkentherapien. Ja. Und dann müsste ich sie danach auswählen. Das ist ja mit der Realität.
Weil ich meine, man muss halt schon in sich gehen, ne? Man muss in sich gehen und sagen, okay, bin ich jetzt jemand, der jede Woche normalerweise 4-5 verschiedene Sexualpartner hat oder gehe ich 2-mal im Monat in irgendeinen Club, einen Techno-Club und feiern? So, das sind ja nur mal 2 verschiedene Paar Schuhe. Oder bin ich Sexarbeiterin und ist mein Beruf, dass ich körperlich nah Menschen komme. Da muss ich einfach hier selber in mich gehen und fragen, okay, ist es jetzt wirklich notwendig? Oder ist es denn für mich okay, dass ich mich in meinem Leben jetzt einfach ein klein bisschen zurücknehme und vielleicht dann jetzt die nächsten 4 Wochen vielleicht weniger feiern gehe, dass das schon ausreicht, mich zu schützen, anstatt jemandem einen Vorzug zu geben, der sich davon eben nicht entfernen kann, so wie jetzt SexarbeiterInnen zum Beispiel, oder?
Wäre eine Möglichkeit, du kannst ja von mir aus auch feiern gehen. Mir geht's um die Einstellung, mir geht's darum, dass du sagst, hey, ich kann ja für mich entscheiden, wie ich möchte, aber ich habe zum Beispiel eine freie Entscheidung.
Ja.
Aber die sexarbeitende Person zum Beispiel, die hat eine Wohnung, die hat Kinder, die hat Familie, es muss alles ernährt werden.
Ja.
Die hat diese Entscheidungsfreiheit vielleicht nicht.
Ja.
Und die hat auch nicht die Möglichkeit, in diesem kurzen Slot, wo so eine Arztpraxis plötzlich da das Fenster aufmacht und dann die 150 Impfplätze da raushaut, da zu sitzen, wie so beim, wie heißt das, bei diesem Filmfestival in Berlin, Berlinale, wie bei der Berlinale, immer zu klicken, ob es da noch Tickets gibt.
Ja.
Das hat diese Person unter Umständen nicht, weil sie halt die ganze Zeit arbeiten muss. Mhm. Und andere Personen, die diese Freiheiten aber haben, die klicken dann und die finden dann den Termin.
Ja.
Das finde ich.
Okay. Ja. Also Leute, hinterfragt euch nochmal, brauche ich es jetzt wirklich, wie ist das Risiko? Und vielleicht dann einfach nochmal zu gucken, was ich jetzt mitgenommen habe. Es ist gut, wenn man selber für sich verantwortlich ist, aber jetzt gerade am Anfang da so wenig Impfungen da sind, warum auch immer. Also es ist ja auch ein großes Fragezeichen, warum da nicht einfach irgendwie was passiert jetzt, ob es dran liegt, weil es die queeren Menschen sind, weil es sozusagen, es betrifft uns nicht und es muss erst hier die 2 Kinder haben und vielleicht sterben und dann wird irgendetwas gemacht. Ich weiß es nicht, woran es liegt, da könnte man jetzt wieder philosophieren.
Hat der Doktor eine Theorie dazu?
Aber ja.
Naja, boah, ich will nicht unbedingt jetzt Partei für irgendwas ergreifen.
Ja, sollst du ja nicht,
und aber. Also eine Erklärung findet sich ja immer für alle Parteien.
Mhm.
Und die Idee ist eigentlich grundsätzlich gewesen, dass der Impfstoff ja schon recht früh da war, aber nicht freigegeben wurde, weil er ja für diese Impfung nicht zugelassen ist und halt gerade in Deutschland immer erstmal durch diese bürokratischen Regulatorien muss. Die sind ja auch manchmal nicht verkehrt. Sie schützen uns ja auch davor, dass nicht irgendwelcher Scheiß auf den Markt und in uns reinkommt.
Ja.
Und hier hat er halt dafür gesorgt, dieser Algorithmus oder Mechanismus, dass das halt Ewigkeiten nicht verteilt wurde. Dann gab es noch die Frage, wer soll das jetzt verteilen? Soll das in der Studie verteilt werden oder außerhalb? Und wenn dann Kapazitäten knapp sind, dann sind alle erschöpft mit Covid und so. Und dann plötzlich hapert das und hakt das. Und dann muss irgendwann erstmal das grüne Licht angehen, weil da sich irgendein Gremium hingesetzt hat. Und ich glaube nicht, dass die Hände in den Schoß gelegt haben. Ob sie hätten schneller sein können, ob sie die Gefahr vielleicht irgendwie vielleicht unterschätzen oder sagen, naja, es sind da halt nur die Schwulen, lass die doch. Das weiß ich alles nicht. Und das möchte ich auch niemandem unterstellen. Das kann man letzten Endes nicht sagen. Es hätte alles schneller sein können. Es hätte vielleicht alles noch viel besser organisiert sein können. Auch dann das Drama, dass wir ja eigentlich die Zweitimpfung zurückstellen sollten. Und danach kam, und dann da hatten wir die 150 quasi alle schon verimpft. Danach kam die Message, nee, jetzt können wir sie doch freigeben für die anderen. Und jetzt quasi den 150 Menschen sagen, ja, sorry, du hast kein HIV. Ich muss jetzt deine zweite Impfung leider dann doch abgeben an eine andere Person. Da ist ja nochmal ein Shitstorm, weil viele das ja nicht verstehen und das ist alles nicht sehr gut gemanagt.
Wie gut ist man geschützt nach der ersten Impfung?
Du hast einen Impfschutz, sobald dein Körper quasi ja schon so Fiebersymptome und so ein Krempel zeigt und da weißt du, jetzt geht's schon los, jetzt bildet dein Körper Antikörper, dann hast du schon die ersten quasi Antikörper. Wir sagen so nach 10, 14 Tagen ist eigentlich der Impfschutz schon da und das hält wahrscheinlich auch gut 1-2 Jahre an. Und mit der zweiten Impfung will man das ja quasi nur verlängern, verstärken.
Okay. Und das ist ja keine IM-Injektion, sondern es ist eine subkutane Injektion. Ne? Das beschreibt man ganz kurz. Ja, ich weiß ja, was es ist, aber ist halt doch klar.
Es geht quasi in die Haut und nicht in die Muskulatur, weil du in der Haut hast du nochmal ein anderes Immunsystem als in der Muskulatur und diese Immunzellen willst du erreichen.
Ah ja, okay.
Mhm. Okay. Ich würde jetzt mal auf die Fragen unserer Community gehen. Ja, bitte. Wir haben ein paar ausgesucht und genau, die erste Frage war, wie kann man der Stigmatisierung vorbeugen? Ich glaube, da haben wir uns, glaube ich,
Beginnen bei uns selbst.
Genau, da haben wir uns lange drüber unterhalten und es ist auch ganz gut. Denkt ihr, es gibt eine Möglichkeit, MSM-Leute zu warnen, ohne zu diskriminieren?
Was sind MSM-Leute?
Das weiß ich nicht, ob das Männer, die Sex mit Männern wahrscheinlich haben, MSM zu warnen, ohne zu diskriminieren. Ich glaube,
schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Zu warnen?
Ich finde ja den ganzen Umgang der Medien und ja auch von unserem tollen Bundesgesundheitsminister waren ja eher fragwürdig. Der Wortlaut, der teilweise genutzt wurde.
Ja, also ja, es wär, offene Gespräche, sicherlich würden die vielleicht helfen. Aber ja.
Öfters kam die Frage, wie komme ich schnell an eine Impfung ran? Wird es irgendwann mehr Impfstoff geben?
Ja.
Okay. Also einfach warten. Also schnell. Wir haben jetzt ja nochmal beschrieben, für wen wieder bei sich selber anfangen. Bin ich wirklich Risiko PatientIn? Wie sieht's aus? Einfach da sich nochmal selber fragen. Dann,
ganz kurz, wie wichtig ist wirklich diese zweite Impfung? Ist es wirklich so wichtig oder kann man sagen, eine Reihe ist schon super und die zweite ist nur, um es zu verlängern? Weil ich kenne zum Beispiel viele, auch meine amerikanischen Freunde, die jetzt sagen, oh nee, ich will auf jeden Fall meine zweite Impfung bekommen, egal was, komme was wolle, anstatt zu denken, lieber mehr impfen einmal, anstatt, ne?
Ja.
Wie wichtig ist die zweite Impfung?
Das ist ein Public Health Thema, was du jetzt ansprichst. Mhm. Die zweite Impfung ist sicherlich wichtig, damit wir halt einen solideren Schutz haben, zumal die Impfung ja nochmal ja gar nicht für die Monkeypox zugelassen ist.
Ja.
Der Schutz ist ja auch nicht 100%, nichts in der Medizin, 100%.
Ja, ja, ja.
Und deswegen ist die Überlegung natürlich auch, dass man mit so einer zweiten Impfung vielleicht noch mehr reißen kann und mehr verhindern kann.
Ja.
In dem Moment, wo wir natürlich aber nur so wenig haben, ist der Public Health Gedanke ein anderer.
Ja.
Dann sagen wir, okay, es muss eher quasi in die breitere Masse geimpft werden und nicht nur die eine Person zweimal.
Ja, okay. Und könnte ich jetzt theoretisch, wenn ich jetzt geimpft bin und jetzt in 4 Wochen keine zweite Impfung bekomme, könnte ich jetzt auch in einem halben Jahr sagen, gut, es gibt ja genug Impfung, kann ich jetzt die zweite Impfung bekommen?
Ja.
Ja, okay.
Okay, viele Fragen hat man schon beantwortet. Ich suche jetzt nur mal die raus, die noch nicht beantwortet sind. Hier war eine Frage, ich habe als Säugling die Impfung gegen Pocken bekommen, reicht es?
Das ist die Frage, welche Pocken? Wenn das quasi ein Mensch ist, der zum Beispiel irgendwie so nach 86 geboren wurde und auch in Deutschland und jetzt vielleicht nicht in anderen Ländern, dann sind es wahrscheinlich die Windpocken gewesen, die Person geimpft wurde. Nee, das reicht überhaupt nicht. Mhm. Aber die Pocken, die quasi geimpft wurden damals, die Smallpox, die reichen unter Umständen, ja.
Mhm. Mhm.
Da okay, impft man noch gar nicht zweimal, sondern vielleicht sogar nur einmal.
Mhm. Dann gab es Fragen, wie hoch die Ansteckungsgefahr ist bei leichtem Körperkontakt. Haben wir, wie merke ich, dass ich infiziert bin, dass ich mich so schnell wie möglich sozusagen isolieren kann? Das ist schwer zu sagen, weil wir gesagt haben, das kann manchmal irgendwie eine Hautstelle sein, solange da keine.
Manchmal asymptomatisch.
Genau, das ist schwer, glaube ich, zu sagen. Mhm. Sobald ich halt merke, mir geht schlecht, jemanden zum Vertrauen, genau.
Und vielleicht auch so ein bisschen rumfragen, so genau. Was die anderen, so die anderen FreundInnen halt, was wie es denen so geht, ob die irgendwas haben.
Ja.
Mit der Impfung haben wir nochmal. Hier geht's nochmal. Kann man nach Genesung nachweisen, dass man sie hatte? Antigentest oder so?
Da habe ich heute erst drüber gesprochen. Es gibt nämlich serologisch noch gar keine Antikörpertestungen. Die werden bestimmt auch bald kommen.
Hm.
Und dann ist die Frage, Genesenzertifikat und Impfzertifikat.
Ich habe witzigerweise heute bei meinem Grindr hat jemand geschrieben, das fand ich ganz witzig, der hat in seinem Profil stehen, dass Affenpocken genesen ist. Das fand ich gut.
Witzig, ne?
Ja.
Ich war auch schon bei diesen Profilen, dann stehen so dreimal die Häkchen für Covid geimpft und dann kommen jetzt die Häkchen
für den Affenpocken. Ich hatte ja in Madrid auf der Party, wo ich da war, hatte ich einen sehr engen körperlichen Kontakt mit 2 netten Menschen, 2 Freunden von mir, das ist ein Pärchen. Und das waren auch die einzigen in Madrid tatsächlich, die ich hatte, die 2 Körperkontakte und dann haben wir so drüber geredet, Affenpocken und so und haben sie beide gesagt, ja, ach, das die hatten wir schon, das sind wir schon durch. Vor 6 Wochen oder so.
Dann bist du ja richtig safe gewesen.
Voll, mit denen. Hab ich auch gedacht, das ist puh, die einzigen 2, die hatten beide Affenpocken.
Gut, dann ist noch eine Frage hier, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr wirklich und warum sind es überwiegend nur Männer? Das war so diese Frage nochmal von einem Ding, wo ich sage, die Ansteckungsgefahr hat nichts mit Männern zu tun. Es kommt einfach darauf, wie viel du Kontakt hast zu Menschen und Schleimhautkontakt hattest und wo du dich bewegst. Also das hat man auch schon beantwortet, aber ich fand es so spannend, warum sind es wirklich nur Männer?
Ja, es sind ja nicht nur Männer, ja. Es sind halt einfach vorzugsweise Menschen, die halt häufig wechselnde GeschlechtspartnerInnen haben oder sich vielleicht auch in bestimmten Kreisen bewegen, wo das Risiko halt auch höher ist.
Ja, und das ist natürlich, das Risiko ist dann wahrscheinlich in Berlin nochmal höher als es in Castrop-Rauxel.
Genau. Und dann war nochmal...
Es sei denn, die Person aus Castrop-Rauxel, das hatten wir oft, ne, reist dann halt für ihre sexuelle Kultur in eine nächste...
Da sind wir wieder beim Reisen. Da sind wir hier wieder beim Reisen, bei dem Thema, ne? Genau.
Genau. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles schon besprochen. Bedient. Wow. Genau. 100% Schutz gibt es nie bei einer Impfung. Das war nochmal eine Frage, das kann man nochmal sagen. Milder Verlauf, wie der aussieht, haben wir auch gesagt. Mhm. Ich glaube, die anderen Fragen haben wir alle sozusagen beantwortet.
Ist denn davon auszugehen, wenn ich mich jetzt impfen habe lassen... Und bekommen dann trotzdem Affenpocken, dass der Verlauf dann milder ist?
Mhm.
Ja, ne?
Eine Frage, die finde ich noch interessant, jetzt.
Das ist ja auch die Idee der PEP, ne?
Ja, ja, ja. Das war ja auch die, Idee, glaube ich, bei meinem Freund, der dann schon hatte und trotzdem noch geimpft wurde darauf. Ne? Was ja auch, was so wie er es empfunden hat, ja auch ihm geholfen hat tatsächlich ein bisschen.
Ja. Eine Frage noch, würdet ihr euch impfen lassen? Du bist schon geimpft, ist beantwortet. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
Also nach meiner sexuellen Kultur bin ich die letzte Person, die geimpft werden muss.
Genau.
Patrick auch.
Bei mir sieht es auch so aus. Also wenn es mal soweit ist, dann würde ich sagen ja. Aber im Moment habe ich nicht, glaube ich, bin ich da keine Person, die jetzt sagt, ich muss mich da impfen lassen. Aber wenn es soweit ist und ist dann da, dann würde ich, na klar, zum Schutz würde ich es machen.
Ich meine, so wie du es ja auch beschrieben hast, dass du dich in solchen Räumen bewegst und ich meine, wo beginnt denn Sexualität, ne? Wenn du halt ganz viel rumknutschst und dann ganz viel anfällst, dann hast du die Hände immer in den Hosen von den anderen und so,
ja.
Ist das vielleicht jetzt für dich gar nicht Sex, weil da nirgendwo was reingesteckt wurde. Aber Schleimhautkontakt hast du ja schon gehabt.
Genau.
Theoretisch gesehen hast du dich ja schon exponiert.
Ja, und ich habe viel Schleimhautkontakt, muss ich dir sagen, Martin.
Lucky you, so lucky you. And the others also.
So, gut.
Ja?
Gut.
Also ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, wir konnten ein paar Sachen aus der Welt räumen.
Vielleicht kommen wir noch ein paar Fragen und dann stellen sie die einfach an euch und dann diskutieren wir die einfach online.
Genau. Ja. Oder, ja.
Ja, gut. Also wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr jetzt die Folge gehört habt und habt Fragen weiterhin, dann schickt sie uns gerne und wir beantworten
wir
sie euch.
Weiter.
Wir leiten sie oder wir fragen Martin und wir beantworten sie euch dann natürlich auch noch.
Cool.
Ja.
Gut, dann Leute, nehmt es euch nochmal zum Herzen, was wir gesagt haben.
Was ich gesagt habe, be a good hoe and get vaccinated.
Wenn du eine Hoe bist.
Das mache ich ja, be a good hoe.
Ja.
Ja, so wie ich.
Martin, wie können die Leute dich finden? Wieder? Habt ihr irgendwelche Social-Media-Kanäle?
Ja, total
was
gerne.
Was steht bei dir an?
So diese Themen, wie man quasi gesellschaftlich miteinander das Narrativ gemeinsam findet, versuchen wir immer in unserem offenen Mikrofon zu besprechen. Das ist Let's Talk About Sex and Drugs. Das versuchen wir regelmäßig in Berlin und auch in Zürich durchzuführen. Das findet man uns.
Genau, wir reposten immer. Aktuell müsst ihr uns einfach bei Instagram folgen und sobald irgendetwas online ist, reposten wir das immer mit Ort und Zeit, zumindest wenn es in Berlin ist.
Kanalverkehr.
Genau. Dir selber privat, wenn Leute sagen, okay, ich will unbedingt zu dir gehen, du sollst der Arzt meines Vertrauens werden.
Also man kann uns immer in der Viropraxis finden, im Schillerkiez, das ist die Okerstraße 11 in Neukölln. Mhm. Da sind wir die Gentrifikationsvorhut.
Ja. Und wenn ich jetzt, denke, ich bin Risikopatient oder Risiko, ich gehöre zur Risikogruppe, was muss ich denn bei dir in der Praxis machen, um geimpft zu werden? Muss ich mich registrieren? Rufe ich an, sage ich, ich bin, keine Ahnung, bin Sexarbeiterin, ich brauche eine Impfung oder wie läuft das bei dir?
Ja, wenn man natürlich so gerade raus ist, passt das sicherlich ganz gut, weil dann tickt man natürlich alle Boxes.
Ja.
Also die Impfungen sind alle vergeben in Berlin, da findet man nichts mehr, ne?
Oh, ach, ist so.
Die Impfungen?
Ja.
Für Monkeypox?
Leer.
Die sind alle raus.
Okay.
Also schon lange.
Ah, weil ich war noch letzte Woche am Montag.
Ah ja.
Ja.
Okay. Ja. Also die sind, also dürften wirklich großzügig schon alle, je nachdem, wie man mit den Kapazitäten herkommt.
Ja, ja.
Aber selbst hat man wahrscheinlich eine Arztpraxis, die quasi intern schon alle vergeben.
Ja,
also,
ja, so, ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ansonsten kann man natürlich mit alles, was infektiologisch ist, bringt man natürlich dann zu uns, auch wenn es so Abstriche sind oder nicht nur zu uns, in infektiologische Schwerpunktpraxen natürlich.
Ja,
so.
Ja.
Und wir haben natürlich auch noch Patientis bei uns, die gehören zu unserem Stamm und die werden auch geimpft, wenn sie das entsprechende Risiko quasi mitbringen.
Ja.
Und da haben wir ja eigentlich unsere Patientis.
Ja, okay.
Gut. Vielen, 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 vielen Dank, dass du wieder...
Ach, Martin, das war wieder eine Sause mit dir.
Ja.
Ja. Mensch, so schön. Danke, habt ihr quasi für solche Themen immer so ein offenes
Oh. Wir finden es wichtig, weil uns das so oft begegnet und weil so viel diskutiert wird und ich immer dabei bin zu sagen, Leute, ich tausendmal bei Instagram mal schreibe, sag Leute, informiert euch doch bitte beim RKI oder bei eurem Vertrauensarzt, was da geil wird, und glaubt nicht immer diese ganzen urbanen Legenden und der Quatsch, dann kommen die ganzen Impfgegner dazu und sagen, die Impfung ist ganz böse und so, denn macht euch doch einfach an den richtigen Stellen schlau. Und ich glaube, das ist für manche ist es dann halt ein Podcast. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir jemanden da haben, so wie du, der sich gut auskennt,
genau,
der einfach auch nochmal sagt, das ist das, da kommt es her, da geht es hin, das müsst ihr machen, das müsst ihr nicht machen.
Was ich halt für mich jetzt nochmal mitgenommen habe, wenn ich ganz ehrlich bin, ist so, es gibt kein, also es könnte irgendwie alles irgendwie könnte sein, wenn halt Schleimhautkontakt da ist, aber es könnte halt nicht sein. Deshalb muss ich halt entscheiden, wie viel Schleimhautkontakt habe ich. Deshalb habe ich für mich mitgenommen.
Und wenn ich sicher bin, dann gehe ich halt wirklich zu meinem Arzt und lasse es wirklich einfach checken.
Ja. Ups. Und sich trauen und dann einfach sagen, wenn ich Sorgen habe, nicht denken, hey, ich halte mich zurück oder.
Ja, und nicht schämen und keine, und genau, keine Dank immer. Es ist einfach eine Krankheit, die ist bei Schleimhautkontakt übertragbar. Das hat niemand irgendwas Böses gemacht, keiner hat was verbrochen. Es ist, wie es ist.
Genau.
Ja.
Gut.
Wird auch wieder weggehen.
Dann.
Was ist für
Martin, vielen Dank fürs Herkommen.
Ich danke euch auch.
Dann sagen wir, schaltet in 2 Wochen wieder ein.
Wenn es heißt.
Stadt, Land.
Fluss.
Martin!
Gut.
Oh mein
da
Gott.
Da könnt ihr auch einschalten.
Dann Fluss nächstes Wochenende.
Macht's gut. Ciao.
Der Podcast.